Willkommen bei Rot oder Rosé, dem ersten, größten, einflussreichsten und vor allem ungeschnittenen und unabhängigen Podcast im Oberland, Lechrain, Pfaffenwinkel und im Allgäu. Mein Name ist Christian Lohri und gegenüber von mir sitzt frisch aus Herzogenaurach eingetroffen Patrick Rothmann. Habe die Ehre.
Es sei dich gegrüßt und alles so schön.
Ja.
Ja, in einem Sportshirt, Schwitzshirt.
Sportshirts und Sporthose aus Herzogenaurach.
Genau. Werden wir brauchen jetzt so ein Schwitzshirt, werden wir jetzt in den nächsten zwei Wochen brauchen, glaube ich. Ja.
Ja, es scheint warm zu werden.
Es scheint richtig heiß zu werden. Heiß. Es wird so heiß wie auf dem Vulkan.
Ja, was war los, Patrick, die Woche? Was steht an? Also letzte Episode. Das kann man an der Stelle schon mal sagen.
Letzte Episode vor der Sommerpause.
Genau. Und somit
verabschieden wir uns in den wohlverdienten
Sommerurlaub, so kann man das sagen. Und werden dann so ungefähr, das ist schon mal vorher geschickt, ja, so langsam dann nicht vor der ersten Schulwoche beginnen.
Genau. Und dann wahrscheinlich, wenn das klappen sollte, aus Italy. Avenzano, genau. Abruzzen.
Wunderbar.
Wenn es hinhaut. Ja, mal schauen. Ansonsten nutzen wir die Zeit, wo ich mal die zwei Tage in Deutschland bin und dann kriegen wir das vielleicht auch hin.
Du hast gesagt, Urlaubspläne ähnlich wie bei mir auch schon letztes Jahr und du jetzt auch dieses Jahr Frankreich?
Ist in Planung, ja. Wir wollen dann über Freiburg oben dann so mal die Route,
ja, das ist
ein bisschen sinnig. Seen, ein bisschen Flüsse, Ardèche vielleicht und irgend so ein Stausee, keine Ahnung. Meine Frau arbeitet daran gerade. Gibt schöne Seen und Flüsse. Ardèche natürlich bekannt, aber wir schauen jetzt auch mal, was die Waldbrände machen. Da ist ja gerade so ein bisschen was los. In Frankreich, eigentlich eher so Südosteuropa. Nee, Südwesteuropa.
Ja, mein Gott, in Portugal brennt es regelmäßig, in Spanien brennt es, in Frankreich brennt es. Es brennt eigentlich halb Europa. Wenn wir bedenken, das vielleicht an der Stelle vorhergeschickt, weil wir uns hier bei uns in der Region da immer so sicher fühlen. Ich durfte der Zeremonie zur Einweihung von zwei Feuerwehrfahrzeugen beiwohnen und ein Fahrzeug ist schon darauf ausgelegt, oder? Ja, in Peiting. In Peiting sind wir schon darauf ausgelegt und denken in die Zukunft und wie aber auch ganz viele andere Feuerwehren.
Wasserflugzeuge.
Löschflugzeuge. Dass wir gar kein Fahrzeug mehr haben, sondern einfach nur Riesenhelikopter. Nein, Spaß beiseite, dass die auch schon auf Waldbrand ausgelegt sind und auf Brände in der Fläche, auf Flächenbrände, das ist vielleicht so richtig formuliert. Und das ist natürlich schon spannend, dass wir bei uns in der Region mittelfristig auch damit rechnen müssen, dass solche Dinge stattfinden.
Wir haben ja auch große Waldgebiete und von daher könnte man sich überlegen, ob man sich da auch mal so ein Flugzeug, so ein Wasserflugzeug zulegt. Peiting hätte das Geld dazu.
Wir haben ja auch einen Flughafen, also einer der wenigen. Ja. Also das steht eigentlich.
Dann im Vorgangsee mal so drüber ziehen.
Genau.
Und mal ein paar Tonnen Wasser aufnehmen.
Ja, gut.
Und dann die Kanufahrer dann über dem Waldgebiet ablassen.
Ja, das ist grundsätzlich möglich, aber es brennt tatsächlich halb Europa, Patrick. Was
ja, Bordeaux ist krass, gell?
Was
Bordeaux, 250.000 Menschen müssen evakuiert werden. Ist nicht mehr lustig. Bordeaux ist natürlich Atlantikküste. Das heißt, wo wir hinwollen, eher nicht so. Südfrankreich, ja, auch. Aber ich glaube, das ist nicht ganz so schlimm, wie was da in Bordeaux abläuft. Das war auch Brandstiftung, soweit man jetzt sich das raushören konnte. Man hatte auch schon ein paar Leute verhaftet. Ja, die Idioten, diese Vollidioten, ja, da fangen das Zündeln an und.
Da brauchen wir gar nicht mal weiterreden, dass es überhaupt nicht geht. Macht das was mit dir, mit deinen Urlaubsplänen?
Erstmal nicht. Wir haben nichts gebucht. Wir sind da völlig offen und frei und überlegen, wo wir hinfahren. Es macht natürlich jetzt keinen Sinn, nur wegen der Waldbrände überhaupt nicht mehr nach Frankreich zu fahren, weil auch die Franzosen leben ja von Urlaubern. Und man kann ja die Gebiete auch großzügig umfahren, ja, ohne dann da die Feuerwehr oder sowas zu behindern mit so einem Kleinstfahrzeug, wie ich jetzt habe oder du. Und von daher, nee, also die Pläne stehen, nur die Gebiete sind noch nicht ganz so 100% ausgearbeitet. Wie ist es bei dir?
Ja, bei mir macht es jetzt aktuell auch, wo wir hinfahren, keinen Unterschied. Tatsächlich, man beschäftigt sich damit. Im Besonderen, ich hatte jetzt diese Woche Ausstellungsräume in Starnberg besichtigt, weil dann im Herbst eine Ausstellung folgen wird.
Die Lorische Ausstellung.
Ja, nicht nur mit zwei anderen Künstlern zusammen, also was Malerei angeht und dann ergänzend natürlich noch mit anderen.
Du hast ja eine Serie geschaffen?
Genau, die wird da mitunter ausgestellt und da stellt mitunter mit größter Wahrscheinlichkeit Paolo de Bert aus, Stamberg aus, und der beschäftigt sich
mit dir.
Ich wollte gerade sagen, nicht witzigerweise, das klingt jetzt blöd, aber interessanterweise ist der richtige Terminus, mit Waldbränden. Der macht ganze Waldbrandserien. Okay. Der ist in Portugal stellenweise unterwegs und schafft im Wald Werke zu dem Thema Waldbrand. Das sind sehr beeindruckend. Kann man sich gerne mal.
Stellt ihr dann Bilder oder hat er Bilder gemalt, wo Wälder brennen? Oder ich stelle mir das vor, weil so ein Bild, wenn da so ein Wald brennt, das schaut jetzt nicht irgendwie beruhigend aus oder schön.
Weiß ich ja, nicht, fürs Wohnzimmer meinst du?
Ja, das finde ich ein bisschen unspannend.
Ja, da gibt es unterschiedliche, er hatte da unterschiedliche Herangehensweisen. Aktuell ist es, arbeitet er teilweise in den Wäldern, die abgebrannt sind und es ist, wenn ich es richtig verstanden habe, eine Mischung aus Zeichnungen daraus, aber auch Abdrücken aus diesen Kohleresten. Mhm. Und da entsteht sehr beeindruckende Bilder. Und er hat sich aber auch schon in der normalen Malerei, was ich gesehen habe, damit beschäftigt. Also das ist sein Thema, weil er halt auch gebürtig aus dieser Region kommt, hat sein Atelier in Stamberg. Und deswegen unterhalten wir uns da ab und zu drüber. Das trifft mich dann tatsächlich noch mehr, weil sonst wäre es für mich diese Waldbrandthematik gar nicht so nah. Aber wenn du dann mal diese Bilder von ihm gesehen hast und du dir dann halt auch mal wieder denkst, okay, das ist ja eigentlich weit weg, und dann kommt es immer näher,
ja,
und dann trifft es irgendwann mal sogar bei der Peitinger Feuerwehr, zumindest auf Zukunftspläne, dann ist es ein Thema, das durchaus immer interessanter und spannender und beeindruckender und aber auch im gleichen Atemzug sehr, sehr bedrohlich wird.
Mhm. Ja, klar. Es wird ja immer trockener und die Hitze ist ja, wie gesagt, überall gerade in Europa und zieht jetzt so zu uns hoch. Von daher glaube ich, die Ausstellung ist im November, hast du gesagt, oder?
Die ist jetzt gerade in Planungen und die wird im November dann stattfinden tatsächlich. Mhm. Die Bilder wurden gesehen, wurden für erstaunlich gut empfunden und somit bin ich damit an Bord, genau.
Sehr schön. Wenn du die Chance bekommst, da mal was auszustellen.
Ja, ich bin jetzt ja nicht
auf
so der...
Semi-professionell, würde ich jetzt mal sagen.
Das oder? Semi kannst du gleich streichen. Was soll denn das hier?
Naja gut, wir reden von Handwerk. Gell? Darum sage ich semi-professionell in dem Sinne, weil du ja im Endeffekt in der Erschaffung deiner eigenen Künste gerade dich selber erfindest, oder? Auf gewisse Art und Weise kann ich
ja,
das so sagen.
Ja, aber das hat ja mit, das bedeutet nicht, dass man nicht sofort professionell arbeiten kann.
Nein, das nicht, aber so, man befindet sich ja immer noch im Semiprofessionellen, ist ja der Vorreiter zum
Professionellen.
Hochprofessionellen. Ja, muss ja dann vielleicht.
Ja, genau, aber das Semi kannst du trotzdem streichen.
Nein, okay, also im Hochprofessionellen.
Jetzt haben wir es.
Also so.
Nein, der Punkt ist, dass es mit den eigenen Ansprüchen genügen muss. Du musst die Bilder aushalten können und wenn es und sie, andere Leute müssen sie auch aushalten können. Das ist, aber ich für mich, ich muss sie aushalten können. Und wenn das stattfindet und das findet statt, dann kann ich eigentlich gar nicht mehr erreichen.
Sehr schön.
Und dann ist man zufrieden tatsächlich, erstaunlicherweise. Hätte ich auch nicht gedacht. Ich habe gedacht, man nörgelt dann für sich selbst immer noch ein bisschen selbstkritisch übereinander, aber das...
Wenn du clear mit dir bist, gell?
Ist in dem Fall nicht, deswegen streichen wir das Semi komplett.
Okay, und verstehe.
Und gehen darüber hinweg und machen gleich mal eine Ausstellung. So läuft die Runde.
Ja, ist ja auch schön. Man sieht ja dann oder man hört ja auch was andere dazu sagen. Und
genau.
man geht ja dann auch in den Diskurs wahrscheinlich und in
ja,
das
immer.
Gespräch, ganz
immer.
Klar.
Immer.
Und es ist bestimmt interessant, dann auch andere Künstler zu sehen, wie sie das sehen. Und
hochbeeindruckend. Ja, hochbeeindruckend. Also ich habe eine Serie gemacht mit 4 großformatigen Bildern, 2 zweiteilige Bilder. Und von mir haben sie auch schon einige Freunde angeschaut. Und die interpretieren natürlich solche Ölgemälde anders.
Mhm.
Und wenn mal so ein Profi da ist, der, wo sich das anschaut und der sofort innerhalb, sag ich mal, von ein paar Minuten dieses Bild auf eine Art lesen kann, wo du sagst, okay, da trifft schon mal 80% von dem, was man sich selber gedacht hat, trifft zu. Aber es ist schon sehr überraschend. Hätte ich so auch nicht gedacht. Ich hätte gedacht, es wird auch irgendwie so intuitiver gelesen. Aber der beurteilt das dann halt aus handwerklicher Sicht, wie du es schön gesagt hast. Und das ist, war sehr beeindruckend zu hören. Nicht, dass die eine Meinung wichtiger wäre wie die andere. Für mich ist die des Laien genauso wichtig, weil es geht ja nicht um akademische Vorbildungen und solche Dinge und um Erfahrungen beim Erfahren von Kunst. Aber es ist interessant, wenn du damit etwas mehr Erfahrung Leute hast, die das dann nochmal best anders oder eher so lesen können, was ich mir zum Beispiel gedacht habe.
Okay. Ja, da schlummert was in dir, oder? So ein bisschen. Also mal schauen.
Ja, es geht weiter und ich muss ja meine Zeit auch irgendwie rumbringen und dann malt man halt mal.
Ja. Hoffentlich geht es dir nicht so wie einer Katze in Python, Christian, dass auf dich geschossen wird.
Ja, das weiß man immer nie.
Weiß man nicht, ja. Vielleicht sieht da irgendjemand Konkurrenz in dir und sagt, der Lori,
ja.
Das geht jetzt gar nicht. Gell? Das ist mein Milieu, das ist meine Era und dann, das geht gar nicht, dass da jemand jetzt.
Ohne akademische Vorbildung, ganz schlimm. Grüße an Meier-Peter gehen raus. ein treuer Hörer tatsächlich an der Stelle. Und ich schaue mal wieder vorbei.
Gut. Ja, es wurde in Peiting auf eine Katze geschossen.
Genau, Peter, pack das Luftgewehr gleich mal wieder ein, wenn ich komme.
Ja, es war ein Pappelweg, war woanders. Oder?
Also, ganz woanders. Ja, das war woanders.
Ja,
anscheinend.
Ja, nicht witzig.
Nein, ich war auf einer Festlichkeit am Wochenende. Intensivste Geburtstagsfestlichkeit.
Ah, interessant.
Und habe mich da auch mal mit jemandem so spaßhalber, da haben sich die über Katzen unterhalten und ich habe gesagt, soll ich dir mal Luftgewehr leihen? Natürlich so aus dem Spaß heraus und zack, zwei Tage später. Ich habe kein Luftgewehr verliehen und keine Luftpistole und nichts. Gibt es da so einen Vollidioten, der auf Katzen steht? Was ist denn los?
Ich kann den Unmut der Leute verstehen, weil es sehr, sehr viele freilaufende Katzen gibt. Die Rechtslage sieht ja eigentlich vor, dass maximal zwei pro Haushalt zwei freilaufende Katzen.
Ja, das ist die Rechtslage,
ich kenne mich aus. Und ich kann den Unmut verstehen, aber nicht, dass jemand Katzen misshandelt, weil die können am wenigsten dafür, sonst können eigentlich nur die Halter was dafür. Und wie gesagt, wenn man halt zu viele Katzen hat, heißt nicht, dass man auf Katzen schießen muss. Ja,
nein, mein Pazifismus reicht über die Katze hinaus. Über die Katze hinaus. Das muss man an der Stelle auch sagen. Und
aber das geht natürlich gar nicht. Und
ich hoffe, den findet man. Oder
ich hoffe es auch.
Ich glaube,
Peter hat eine, die Tierschutzorganisation hat eine.
Ich habe gedacht, du meinst wieder Meierbär.
Nein, Peter hat nicht. Die Tierschutzorganisation hat eine Belohnung von 500 Euro ausgerufen.
Ja, das macht Sinn.
Und mal schauen, vielleicht, ich hoffe, dass der gefunden wird, weil das geht gar nicht. Ich verjage meine Katzen nach wie vor mit Schall, mit Händeklatschen und. Okay. Was der Geier alles, das reicht immer noch aus. Aber wenn du halt vielleicht noch einen Garten hast, wo du pro Woche 15 Haufen wegtusen musst, die halt auch fürchterlich stinken, kann ich mir vorstellen, dass irgendwer mal durchdreht. Aber das ist natürlich
weit weg
von dem, was man eigentlich machen sollte.
Nein, das ist die Quälerei. Das kann man einfach an der Stelle sagen, ist strafbar.
Und die Katze wurde auch dann zum Tierarzt gebracht und der Tierarzt hat dann ein Luftgewehr geschossen aus dem Schädel raus. Also, Alter, was ist denn da los?
Also, die Auswüchse unserer Gesellschaft brechen Bahn, muss man an der Stelle sagen. Frechheit und Verschämtheit fassen.
Die sollen lieber dann auch nochmal die Halter finden, die halt dann sagen, die halten halt dann sich 6, 8, 10 Katzen oder was diese freilaufen lassen, weil das einfach rechtswidrig ist. Ja.
Ich bin mal vor 23 Jahren mal im Dienste, in meinem handwerklichen Dienste in ein Haus gekommen. Da waren über 20 Katzen drin, Patrick.
Ach du Scheiße.
Über 20 Katzen. Du warst vor der Haustür gestanden und hast es schon gerochen.
Ja, das riecht. Du
hast durchs Mauerwerk durchgerochen.
Das riecht auch noch bei 5 Katzen. Oder riechst
das riecht so. Du bist es auf 4. Katzenstreu in diesem Haus durchgehen. Du musstest die Luft anatmen. Du konntest nur durch den Mund atmen. Das ist schon alles halb weggeätzt. Es war nicht so erbaulich.
Nee, verstehe ich. Kenne ich.
Ja, was habe ich gemacht? Trotzdem über die Luft halt angehalten.
war lang hier. Da musste mal
Der wollte mich die Hausherrin nur im Flur in ein Gespräch verwickeln. genau, das war
ja,
etwas
ja, also,
ist sehr interessant.
Ich weiß auch nicht, du kannst ja auch dann wirklich keinen Besuch mehr empfangen, weil du selber riechst es ja nicht mehr und dann der Besuch, der dann kommt, der übergibt sich postwendend.
Nein, das ist bei, also ab 20 Katzen und die Katzen durften nicht raus, weil das so Maine Coon Katzen waren. Die wahrscheinlich, wo zumindest in der Theorie Geld
ja,
wäre.
Ja, sehe ich aber dann wieder auch, ja, es ist auch dann wieder viel zu viel, wahrscheinlich auch.
Viel zu viel, Patrick, viel
zu viel. Tierschutz müsste da eigentlich auch eingreifen.
Sagt, ja, da müsste so auch viel. Der Arbeitsschutz eingreifen, weil du auf Katzenstreu, das ist Katzenstreu, wenn der so leicht angefeuchtet ist, ist der so wahnsinnig rutschig. Und wenn der dann auf der gefliesten Treppe ist, ja, unangenehm hier. Man hat jemand gesagt, Duftkerze angesagt.
Ich weiß nicht, ob das reicht.
Dreidochtkerze.
Du bringst den Gestank nie wieder raus, gell? Das setzt sich.
Das Haus kannst du abreißen danach.
Das kannst du Mauerwerk abreißen. Rein, das, weil Katzenpisse sich im ganzen Haus, das ist ja wie, wenn du einen fahren lässt, ja, das, den bringst du auch erstmal nicht mehr raus, ja. Das ist, geht auch ins Mauerwerk, ja, also. Naja.
Ja, auf alle Fälle, im Fassen, nächstes Thema.
Ja, wir müssen mal nach Pinsberg schauen. Da ist was Unfassbares passiert, auch wieder mal für mich, wo ich sage, geht gar nicht. Da wurden neue Schilder aufgestellt für wann die Gottesdienste sind. Man kennt es ja, evangelischer Gottesdienst, in der Regel meistens Samstag um Sonntag um und dann geht es im Katholischen weiter.
Genau.
Und jetzt in Pinsberg steht das erste deutsche islamische Schild fürs Freitagsgebet. Und das wurde, es war nicht mal 24 Stunden gestanden und wurde dann sofort mit schwarzer Farbe besprüht.
Da kann ich auch nicht verstehen. Was ist los, Leute? Braucht's ja nicht hingehen. Also lass doch die Leute da
am Freitag dahin marschieren. Von Religionsfreiheit, was soll das?
Also wir reden ja in Peißenberg, ich meine in Pinsberg, noch von einem Imam.
Richtig.
Der ja fortschrittlich ist.
Absolut.
Im Verhältnis zu einigen anderen Moscheen, die dann vielleicht etwas, sag ich mal, unserer freiheitlich denkenden Grundordnung, unserem Grundgesetz nicht so wohlgesonnen sind und die Religion da eher davor sehen. Die gibt es tatsächlich, das ist nachgewiesen. Ja. Und Pinsberg ist ein Aushängeschild, dass es da eben auch anders geht. Und sowas muss man eigentlich unterstützen, sowas muss man fördern und nicht beleidigen.
Nee, sehe ich auch so und von daher kann ich sowas nicht nachempfinden, weil es heißt ja nicht immer, dass jeder islamgläubige Islamist ist. Ja,
das kommt ja noch dazu und das kann ja auch sein, dass...
Wir reden hier von einem 0,Prozentsatz, der wahrscheinlich ganz Deutschland betrifft und nicht nur in Pinsberg, sondern und darum, also hört doch mal auf mit dem Mist.
Genau.
Ja?
Also,
was ist denn das?
Genau, ganz entspannt bleiben und auch wenn es da mal so eine Moschee gibt, die da etwas, ich sag mal, konservativer ist, dann sind es auch nicht automatisch lauter Verbrecher.
Ja.
Die sehen halt dann die Religion vor. Ich meine, wenn man ganz ehrlich ist, da hat es Umfragen gegeben und viele Katholiken sehen wahrscheinlich den Glauben auch noch vor dem Grundgesetz. Kann man wahrscheinlich auch so orientieren oder äußern.
Ja, wie das gesagt, Imam, Intoleranz, Feindseligkeit und Muslimfeindlichkeit. Ja, und genau. Das ist, sehe ich jetzt so auch nicht.
Und jetzt lass da so ein jüdisches Teil dastehen. Ja, lass doch das jüdische Teil dastehen. Ich weiß nicht, was los ist. Warum sind da alle so nervös?
Zumal die Islamgläubischen dafür gesorgt haben, dass Deutschland industriell groß geworden ist. Ja? Und wir reden jetzt hier von in den 50er Jahren. Und
ja, mit den Einwanderern aus der Türkei.
Wir reden jetzt hier von zum Beispiel. Seit 70 Jahren gehört der Islam zu Deutschland wie die evangelische und katholische Kirche. Ja? Also was soll das? Dass die Leute doch einfach
glauben. Genau, das Jugendtum, und Judentum sowieso. Also kann man da schon gewisse Freiheiten, die wo man auch leben muss. Also wäre ich schon nervös. Ding haben sie jetzt übrigens... hatten sie ausgeladen bei den Wagner-Festspielen. Wagner ist ja noch eine eigene Religion, so eine Mischung aus Antisemit und irgendwas. Und da wollte, ich glaube, Michel Friedmann hätte da was sprechen sollen, dann haben sie ihn wieder ausgeladen. Und jetzt durfte er doch reden.
Ich kann es ja auch nicht ausdenken.
Ja, da hast du schon so einen Club da, wo nachweislich so ein Antisemit ganz vernünftige Musik gemacht hat. Und das, statt das ordentlich aufzuarbeiten, auch kritisch in den Kontext zu stellen, läuft es genauso merkwürdig weiter.
Ja, das ist schlimm.
Jetzt haben sie so einen kleinen Schritt gemacht, aber
Naja, was willst du da machen, gell? Das ist einfach, die Idioten hast halt einfach, ja.
Elitärer Scheißhaufen, und, ja, genau, hätte ich gesagt. Ja, elitärer Scheißhaufen,
Patrick. Und ja, denkt mal ein bisschen mehr über den Tellerrand hinaus.
Als genau.
Mal nur, genau. Ich.
Genau.
Ja. Apropos ich. Und Tellerrand.
Was besser kann man es eigentlich nicht formulieren.
Ja. Das Obi-Gelände in Schongau, was seit ein paar Jahren brach steht, der zugemacht hat aufgrund des V-Baumarktes. Er hatte ja keine, der Obi selber, oder Obi selber hat da in diesem Standort keine Zukunft mehr gesehen, was ich jetzt eigentlich so nicht gesehen habe. Aber gut, Obi hat sich dazu entschlossen, das Geschäft zu schließen. Und jetzt endlich ist was Neues im Anmarsch. Wenn jemand noch nicht eingelesen hat, dreimal darfst raten, was da reinkommt.
Also irgendwelche
also wir könnten Wohnungen gebrauchen, wir könnten Ärzteräume gebrauchen, wir könnten vielleicht auch größere Geschäftsräume für privat oder neue gewerbliche Unternehmen gebrauchen. Aber es kommt ein Edeka und ein Aldi da rein.
Gelesen, ne?
Kann man sich auch nicht ausdenken in dem Fall, weil Aldi ja erst vor kurzem den Aldi, der da oben 500 oder 150 Meter in Entfernung ist, erstmal neu ausgebaut hat, mit riesen Parkplatz, alles genau, schön.
Erstens,
der passt dahin wie die Faust aufs Auge, würde ich jetzt mal sagen.
Genau, der passt dahin und der Edeka ist ja auch nicht weit weg, der ist ja noch näher.
Zumal der Edeka, muss man auch zur Entschuldigung sagen, schon seit Jahren was sucht, weil der Laden ist schon wirklich klein. Sehr alt und sehr klein.
Ja.
Und Edeka hat ja ein neues Konzept, ähnlich wie Rewe, das jetzt vor 10 Jahren angefangen hat. Also die neuen Edekas schauen schön aus, muss man sagen, ja. Ähnlich wie Rewe. Ich sag jetzt, ich nehme es jetzt mal in den Kontext rein, weil diese typischen, Rewe hat ja auch massivst sich verbreitet und sieht man einen Hohnfuch, was da und so. Drum macht Edeka das gleiche jetzt oder will nachziehen. Und jetzt haben die sich da anscheinend geeinigt, dass die da jetzt praktisch zwei nebeneinander hinbauen. Ich weiß nicht, macht es Sinn, da zwei nebeneinander zu setzen?
Ich glaube, für die macht es schon Sinn, weil sie ein bisschen anderes Kundenklientel haben und sich ein Discounter auf der einen Seite und ein Vollsortimenter auf der anderen Seite immer ganz gut ergänzen.
Zumal ja all die
Leute gehen dann zuerst in den Aldi.
Produkte ja auch schon massivst aufgerüstet hat. Also ist ja nicht so, dass das einfach.
Aber die gehen zuerst in den Aldi, kaufen so das eine Zeug und dann gehen die in Vollsortimenter und kaufen den Rest. So kann man es.
Wie Netto und Rewe, oder?
Ja, genau, wie Netto und Rewe. Netto gehört ja sogar noch zur Rewe-Marke. Das ist ja noch ein etwas klügeres Konzept an der Stelle.
Habe ich es auch nicht gewusst, siehst du? Naja, auf alle Fälle wollen die das jetzt so umsetzen. Ich glaube, der Bauausschuss muss jetzt bloß noch grünes Licht geben. Ich wollte dieses Jahr noch anfangen und bis Mitte nächsten Jahres, Ende nächsten Jahres fertig sein. Mal schauen.
Was passiert mit den alten Gebäudlichkeiten? Weiß man da was?
Keine Ahnung. Aber wie ich es gelesen habe, Aldi baut ja alles im Baukastenformat. So, ich glaube, die werden das da alles raustun und dann einfach darüber setzen, vermutlich mal. Aber ich bin wieder mal ein Einkaufsladen, Lebensmittelmarkt. Ja. Wir haben doch eigentlich genug in Peiting, Schongau zusammen, oder? Ich glaube, das ist doch abgefrühstückt, oder? Das Ganze.
Ja, diese Firmenphilosophie mit ist mir auch nur bedingt geläufig.
Ja, seltsam.
Also ich kenne sie, aber sie überzeugt mich nicht.
Nicht wirklich.
Man kann auch mal ein Gebäude sanieren, weißt? Man muss nicht immer ausziehen und neu bauen und abreißen, sondern man kann ja auch mal irgendwas sanieren, wenn einem irgendwas nicht taugt und Anbau machen. Ja gut, okay. Lass uns nach Sishaupt schauen. Du hast nur Sishaupt hingeschrieben, ich weiß nicht, was kommt.
Ja, wir sind in unserer Lieblingskategorie besoffen, Fahnenfänger, bekifft oder einfach nur alt. Zieh mal hier dein Klavier hoch, deine Hammond-Orgel.
Meine, wie nennt sich es denn so schön? Mein Flügel, meinen mobilen Flügel.
Mhm. Ja.
Ich habe es auch selbst komponiert übrigens. Also,
ja.
So viel zum Thema Mozart und dergleichen. Mhm. Selbst komponiert, selbst gespielt, jedes Mal live. Das ist, und ich glaube, noch nie mit Fehler. Also an mir ist auch so ein kleiner. Wagner oder Mozart oder.
Ich glaube, wenn du da ein bisschen dich wieder reinhängen würdest, könntest du auch Kompositionen auch auf dieser Hammond-Orgel da ins Leben rufen und hochziehen. Das wäre wahrscheinlich auch beeindruckend.
Ja, würde auch gehen. Wenn es mit den Bildern durch ist, mache ich das.
Lorin ist also unfassbar. Ja. Talent ohne Ende in allen Bereichen.
Wahnsinn.
Das ist echt krass. Ja, also was ist passiert? Ich sage jetzt mal so, ich sag mal, ich sag schon mal, es war eine Frau.
Oh,
ja.
Okay. Gut zu wissen.
Eine Seeshaupterin fuhr mit ihrem BMW gegen einen am Straßenrand geparkten Hyundai eines 43-jährigen Bochumers. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Hyundai auf einen weiteren PKW geschoben, der einer 73-jährigen Peißenbergerin gehörte. Als die Fahrerin ihren BMW zurücksetzte, verwechselte die Bremse und Gas. Sie fuhr rückwärts durch eine Hecke auf das Grundstück eines 79-jährigen Seeshaupters. Dort stürzte das Auto, also der BMW, in ein mit Warenbarken abgesichertes Erdloch, das im Zuge von Glasfaserarbeiten ausgehoben wurde.
Au.
Das Fahrzeug musste mit einem Kran aus dieser. Jetzt sind wir wieder beim. Jetzt weiß ich, warum die Telekom nicht vorankommt mit diesem Glasfaserausbau.
Ja, weil immer wieder,
irgendwelche
Besoffener reinfährt.
Ja, und jetzt ist meine Frage, die.
Welche Kategorie des Ganzen? Ja, das klingt schon so sehr nach alt. Das klingt wahnsinnig nach alt, muss man an der Stelle sagen.
Ja, okay, es war eine 73-jährige Frau. Nur die Überschrift fand ich ganz lustig, weil die Überschrift hielt hier an als Gas mit Bremse verwechselt. Eigentlich müsste das heißen, völlig außer Kontrolle geratene Verkehrssituation. Also, wir sprechen ja nicht mehr nur von
Baustellenbehinderung.
Ja, also, man rammt erst mal ein paar Fahrzeuge, um dann frontal einzuschlagen und dann beim Rückwärtssetzen dann nochmal. Ja, ich weiß nicht, ob hier
ja, war sie ergänzend noch,
wechselnd so das Hauptthema ist.
War sie noch ergänzend besoffen auch? Oder?
Nee, sie hat gesagt, ihr war schwindelig.
Ja, das ist immer der beste Zeitpunkt, um Auto zu fahren. Das ist, also empfehle ich auch immer jedem.
Ja, es ist.
Also wenn man nicht mehr gerade ausschauen kann, weil es einem schwindelig ist, dann setzt euch doch ins Auto und fahrt einfach zum Einkaufen oder irgendwo hin, am besten weite Strecken. Das ist ganz toll.
Ich will jetzt.
Am Kindergarten vorbei am besten, fünfmal.
Ja, um zu gucken, ob ich noch was sehe.
Genau.
Und ich will jetzt nicht beleidigend wirken, aber vielleicht sollte man auch ab und zu mal auf sein Tablettenschälchen schauen.
Ob man es denn genommen
ist,
hat.
Ob das leer ist, ja. Und wenn es dann so mittags ist, die Mittagstablettenfuhre oder die Vormittagstablettenfuhre vergessen hat, oder dann sollte man sich überlegen, ob man sich noch an Steuer setzt, ja. Wenn man nicht weiß, woher die herkommen, die Tabletten.
Man kann auch an der Schule vorbeifahren. Ich würde sagen, einfach immer. Auch immer
ich finde, Kindergarten ist am besten.
Kindergarten ist am besten auch immer ein bisschen schneller, wie erlaubt.
Oder auch am Einkaufszentrum irgendwo auf dem Parkplatz. Mal probieren, mal so eine Runde drehen und schauen, ob das funktioniert.
Ja. Genau, bist du aber immer so parken, dass wenn man geradeaus fährt, dass man im Backshop landet.
Alter Falter, also ich bin immer wieder geschockt, was da passiert und auch überrascht, dass eigentlich relativ wenig passiert, ja. Und hast jetzt ein Bad angezündet, oder?
Ja, kurz davor. Es riecht schon so angeguckt.
Es riecht komisch hier, ja. Hast du auch deine Tabletten vergessen?
Ja, ich bin vorhin ein Auto gefahren, also ja.
Naja. Auf jeden Fall, bitte überlegt es euch doch vorher. Ich sage mal, dieses typische 70 plus, überlegt euch vorher bitte, ob ihr gesundheitlich in der Lage seid, ein Auto zu führen. Man kann ja mal schlechte und gute Tage haben, aber bei schlechten Tagen würde ich es einfach lassen, ja, wenn man es einschätzen kann. Oder vielleicht auch ein bisschen die Familie mit einbeziehen. Ja. Und auf den Strich gehen, weißt du, diese Tests, die Polizei macht, wenn sie einen.
Achso, ich dachte, du hast eine alternative Einkommensquelle. Eine alternative Einkommensquelle, damit man sich dann das Taxi leisten kann, in Erwägung gezogen.
Achso, ja, geht auch. Aber vielleicht sollten die Familien mal einfach so Tests machen mit ihren Angehörigen, ob das noch funktioniert und dann entscheiden.
Ja, wenn es einem nicht gut geht, dann sollte man ja auch in jüngeren Jahren einfach nicht Auto fahren.
Nein.
Das ist halt einfach so ein Ding.
Und schon gar nicht nach so einem Feierwochenende.
Ja, da besonders nicht. Wobei ich heute tatsächlich viele Autos umgesetzt habe. Wenn man das so formulieren
kann. Ist ja zwei Tage her. Ja, das geht schon.
Ja.
Okay. Okay, wir verlassen die außer Kontrolle geratene Verkehrssituation und gehen in die außer Kontrolle geratene Kabinettsumbausituation. Thema Merz.
Was ist schlimmer? Was war schlimmer?
Ich weiß es nicht.
Da ist auch ziemlich viel im Graben gelaufen.
Also wenn die ganze jetzt so bevor es losgeht. Ganz kurz, wenn man sich die ganze Situation so anschaut,
ja.
Was Merz so veranstaltet, dann komme ich immer mehr so in Richtung Trump. Ja? Er hat ja Biden immer so angefixt, dass er Biden ja immer nicht mehr weiß, was er tut. Ja, Trump macht gerade das, was er Biden angekreidet hat. Er weiß auch nicht mehr, was er tut, glaube ich, so recht, ja, weil er zumal er auch jetzt schon mit Bodenoffensive droht oder einsetzen will. Aber jetzt kommt Merz. wir haben ja gesagt, er soll die Situation nutzen im letzten Podcast, um sein Kabinett umzubauen.
Weißt du was? Wir hatten ja Spahn auch schon so ein bisschen abgehandelt und uns hinterfragt, ob man, wenn man zu lange in dem Politikbetrieb ist, vielleicht auch einfach nicht mehr den Blick verloren hat für das, was normal ist, was glaubwürdig ist, oder ob man da zu sehr von sich selber eingenommen ist, dass man sagt, ah, das bringt man dann schon verkauft in dem Augenblick, dass man einfach nur ein Bild postet. Bei Merz kann man zu lange im Politikbetrieb nicht sagen, weil er ja erst 2 Jahre dabei ist, also kann man das schon mal ausschließen.
Es ist ja nicht 2 Jahre, oder?
Ja.
Bundestagswahl war doch 25, oder?
Ja, dann sagt man vorher noch, ein Parteivorsitzender und so ein Wahlkampf ist ja auch schon ein bisschen so im Politikbetrieb.
Ja, 1 Jahr und 4 Monate.
Genau.
Oder 3.
Was läuft da schief, dass er nicht mal mehr mit den Menschen redet? Und jetzt hat er das auch von Nagelsmann mitbekommen. Das kommt nicht so gut, wenn man das alles per WhatsApp klärt. Und der hat wenigstens noch WhatsApp geschrieben.
Ja.
Aber da erfahren die, der parlamentarische Staatssekretär erfährt über Medien und über irgendwelche Fraktionskollegen, dass er jetzt dann seinen Job los ist.
Mhm.
Weil der fällt relativ weich, er ist ja nur Bundestagsabgeordneter, man braucht jetzt da keine Spendendose aufbauen. Aber ist es der Führungsstil, den wir haben wollen?
Ich weiß es nicht. In dem Fall glaube ich eher nicht. Und ich weiß auch nicht, wenn man sich mal die Personen anschaut. Also aktuelle Schatzmeisterin Franziska Hoppermann wird neue CDU-Generalsekretärin. Der aktuelle Generalsekretär Carsten Linnemann wird Bundesgesundheitsminister.
Dieser Philipp Amthor-Verschnitt.
Der vor einem Jahr gesagt hat, er steht als Bundesminister für Gesundheit nicht zur Verfügung, wird jetzt Gesundheitsminister.
Ja.
Kann man sich aber auch nicht ausdenken, sowas, oder?
Also gefühlter Philipp Amthor-Verschnitt, muss ich
natürlich sagen. Zumal er auch noch gesagt hat, bitte gibt es mir ein bisschen Zeit, ich muss mir erst einarbeiten.
Genau, Jahr später, zack, Gesundheitsminister.
Puh. Ich weiß gar nicht, ob der gefragt worden ist. Oder einfach eingesetzt. So, ich weiß es nicht, was da, warum Franziska Hoppermann.
Hat sich immer als Wirtschaftsexperte versucht zu profilieren. Ist nie richtig gelungen, aber okay, nein, drüber.
Ich muss jetzt mittlerweile auch immer drüber lachen, ja, weil ich war ja immer noch so ein bisschen so der, wo ich sage, ja, lass mal, das wird schon, und aber irgendwie kann man so diesen Gedankengängen, diese Hirnfurze, nenne ich es mal, wie bei Trump herrschen, ich sage jetzt nicht, dass die Merz hat, aber Trump hat ja so Hirnfurze, die ihn vielleicht zu Entscheidungen zwingen, aufgrund von Sauerstoffmangel, dass da sowas rauskommt.
Ja, da ist er selbst Bräuner, den nur einatmet, der gehört auch dazu.
Ja, und jetzt kommt sowas.
Meinst du, dass Merz seit geraumer Zeit selbst Bräuner verwendet?
Ich weiß es nicht.
Ist das die Schwachstelle?
Ich glaube, der fliegt mit seinem Flugzeug. Er darf ja nicht mehr selber fliegen. Also das fällt dann aus.
Warum darf er nicht mehr fliegen?
Ja, weil er doch Dingsbums Kanzler ist. Ja, darf er nicht mehr. Das ist, wurde ihm verwehrt. Er sagt, das darf er nicht mehr. Der Flugschein ist mal einkassiert. Kurzzeitig.
Okay.
Und jetzt geht's ja noch weiter. Fraktionsgeschäftsführer Steffen Bilger wird zum Bundesverkehrsminister. Und was ist da passiert? Der Schieder war es vorher, oder? Und jetzt kommt was?
Nein,
ich weiß ja gar nicht, ob jetzt.
Der Bundesverkehrsminister war doch jemand anders.
Na, Wagen war Gesundheit, oder? Bau, ich habe keine Ahnung. Das ist ja so. Ich habe jetzt das hier zwar so.
Also, die war Gesundheit, glaube ich. Und dann der Thorsten, also der Kanzleramtsminister,
ja?
Frei oder wie er heißt.
Ja.
Der wurde ja jetzt. Fraktionsvorsitzenden.
Ja, also wie gesagt, Steffen Bilger wird jetzt Bundesverkehrsminister. Ich weiß jetzt nicht, was der aktuelle Verkehrsminister so falsch gemacht hat, weil im Endeffekt.
Ich kenne den Namen nicht mal, aber das ist ein komplizierter Name.
Ich glaube, der Schieder hieß er.
Ist das nicht der parlamentarische Staatssekretär?
Nee. Der parlamentarische Staatssekretär war Christiane Schenderlein, oder?
Nein. Patrick, was ist das für eine Vorbereitung? Der parlamentarische Staatssekretär war doch das mit dem Bruder.
Der parlamentarische Staatssekretär im Gesundheitsministerium war Tino Sorge.
Sorge. Dafür kommt
Christine Schenderlein jetzt.
Genau.
Ja? Sie übernimmt jetzt für Sorge und keiner weiß, was da los ist. Und Schönerlein ist die aktuelle Staatsministerin für Sport. Jetzt haben wir es, leck dich doch am Arsch. Du kennst das kann man sich, vor allem, du musst es dir aufschreiben, sonst weißt du gar nicht, wo.
Nein, ich kenne den Namen größtenteils
auch nicht. Aber Schieder war der letzte Verkehrsminister und dafür kommt jetzt Bilger. Aber ich weiß gar nicht, was er so viel verkehrt gemacht hat, weil im Endeffekt, er hat versucht, doch was zu ändern.
Ich weiß nicht, ob er überhaupt was gemacht hat, aber vielleicht war.
Wenn jetzt der Bilger kommt, dann wird er wahrscheinlich gesagt bekommen, also du kannst es machen, aber mach mal langsam, wir haben nicht so viel Geld.
Ja.
Und wir brauchen unsere Sondervermögen brauchen wir für was anderes.
Ja, Rüstung.
Rente. Keine Ahnung.
Ja, genau. Also,
ich weiß es nicht.
Also auf keinen Fall für Infrastruktur, ja, du Lappen.
Ich habe ja die Hoffnung nicht aufgegeben, dass die Sondervermögen auch für das verwendet werden, für was sie gedacht sind. Aber
ja,
so ein bisschen bin ich da auch.
Stichwort Haushaltskonsolidierung.
Ja.
Das ist das Stichwort.
Aber die Person, die eigentlich ausgetauscht werden hätte sollen oder müssen, ist eigentlich unsere liebe Katharina Reiche. Ja?
Reiche muss weg.
Wirtschaftsministerin. Reiche, aber sag bitte jetzt nicht, dass er ersetzt werden soll durch irgendeinen Grünen. Nein.
Habeck. Wir brauchen Habeck wieder.
Gut, er ist ja Gott sei Dank, die Grünen sind ja nicht in der Regierung.
So, egal, den kann man ja trotzdem einsetzen.
Er ist ja parteilos, oder? Ist er ausgetreten bei den Grünen, oder?
Nein.
Nicht, oder?
Ach nein.
Ach so, dachte ich.
Kann ich mir nicht vorstellen.
Vorstellen kann man sich vieles nicht, aber möglich ist es ja.
Meinst du das? Nein.
Ist nicht, nein, ist er nicht.
Nein.
Nee.
Nein.
Aber die hätte er mal austauschen müssen, weil ich glaube, da gibt es wirklich verbesserungswürdige oder zumindest bessere
Minister. Reiche fand ich, hat bisher auch enttäuscht, muss man an der Stelle sagen.
Ja,
aber die hat eine breite Basis innerhalb der Fraktion, das muss man sagen.
Ja, auch außerhalb der Fraktion eine breite Zustimmung. Ja, aber wen würdest denn du mal jetzt mal, ehrlich gesagt, gut auswählen?
Ich würde alle austauschen, weil ich ja keiner bin, der einer der beiden Parteien gewählt hat. Also würde ich sagen, mal alle weg.
Zumal der Tino Sorge, ja, wie gesagt, der parlamentarische Staatssekretär im Gesundheitsministerium war ein absoluter, wir haben es beschrieben, ein absoluter Profi, was Gesundheit anbelangt. Gell? Und genau den rauszusetzen, versteht kein Mensch. Selbst die eigene CDU-Fraktion hat ihn kritisiert, ja, und sagt, was ist da los? Ja, warum tust du den raus, der eigentlich am meisten Erfahrung hat und Ahnung hat, warum tut man den raus? Hat er zu viel Erfahrung oder will er zu viel? Ich weiß es nicht. Ich blick da nicht mehr durch. Und jemand, der sich damit überhaupt nicht beschäftigt, der ist eh raus.
Nein, ich habe jetzt an der Stelle, ich habe es mich kurz angelesen und ich habe es auch nicht verstanden. Also normal erschließt sich mir ein politischer Prozess dann durchaus oder ich kann nachvollziehen, warum was gemacht wird, aber in dem Fall nicht.
Nee. Also wie gesagt,
also Thorsten Frey so als das kann ich mir so, ist ein schlüssiger Schritt. Ich kann mir auch den Verkehrsminister, den kann ich mir auch noch plausibel erklären, aber dann beißt es bei mir schon aus.
Genau, eine habe ich noch vergessen, und zwar die Bundestagsabgeordnete und bisherige CDU-Schatzmeisterin Hoppermann wird neue Generalsekretärin.
Das hast du schon gesagt.
Habe ich schon gesagt, oder?
Ja.
Ich kenne mich gar nicht mehr aus. Ja, aber gut. Ja, aber ich finde,
ja.
Es kennt sich kein Mensch mehr aus. Irgendwie wird doch mal Zeit, dass jetzt der Urlaub kommt. Oder?
Ja, müssen wir uns die Namen jetzt merken, Patrick? Ich glaube nicht. Also die letzten haben wir uns auch nicht merken müssen. Ich meine, das war jetzt von uns, glaube ich, die maximal unprofessionellste Analyse von einem Kabinettsumbau, den wo es jemals irgendwann und irgendwo gegeben hat.
Ja,
aber halt auch nur, weil er so komplett auf der einen Seite eine Kombination aus Belanglosigkeit und Desinteresse und Konzeptlosigkeit vereint.
Ja, ich weiß es nicht, ja. Ist genauso wie der BDI, wir gehen mal ein Stück weiter, oder?
Ja, klar.
Der BDI warnt ja jetzt auch.
Der Bundesverband der deutschen Industrie.
Genau. Warnt, dass der Wirtschaft wirklich nicht gut geht. Wir stehen kurz vor knapp. Und
wir behalten aber die Wirtschaftsministerin.
Und sie sagt halt einfach ganz klar, dass sie, Gröner heißt die, die sagt ganz klar, dass, wenn man es in Zahlen umlegt, sprechen wir von 15.000 Stellen im Monat, die wegfallen in der Industrie. Gell? Was jetzt nicht unbedingt damit zu tun hat, dass jetzt die
Reiche, doch, das lest nur die Reiche.
Leute entlassen werden, sondern das sind Leute, die dann aufhören, aber dann auch Stellen
Die werden einfach nicht mehr nachbesetzt.
Ja, genau. Dann haben wir natürlich die politische, wie sagt man da, Unruhe, weltweite Unruhe. Was
das ist nicht USA, alles.
China, genau. Alles gehört dazu. Gell? Du weißt ja nicht, was passiert, woher es kommt und doch, wo es herkommt, wissen wir es. Aber dann reden wir hier von Behörden.
Wir reden auf der einen Seite ja von Bürokratisierung, und aber mir braucht man jetzt nicht mit KI kommen, dass das der Grund ist, weil der in anderen Branchen einschlägt, zwingend. Also da liegt es jetzt eher an Auftragslage.
Bürokratie ist doch übelst, da hat doch keiner mehr Bock drauf.
Ja, Bürokratie ist heftig, was auch Neugründungen von Unternehmen oder so angeht, oder auch, ja, braucht man gar nicht zu arg auf eingehen.
Aber 15.000 Stellen im Monat verliert die Industrie an Jobs, das ist doch...
Ja, Porsche streicht jetzt 5.000 Stellen in Stuttgart, weil einfach die Märkte wegbrechen.
Mhm. Ja, das ist schon... Ja gut, aber da sprechen wir ja auch wieder von der deutschen Entwicklung, ja, gerade was auch Automobil anbelangt. Da hängen wir natürlich sowas von hinterher, dass es fast nicht auszudenken ist. VW hat jetzt ja auch gesagt, dass sie mit diesen neuen Autos, die gerade auf den Markt kommen, 70.000 Vorbestellungen haben. Also die haben damit auch gar nicht gerechnet, dass die Autos so einschlagen. VW macht sich ja auch das Leben selber schwer. Hätten sie das jetzt eigentlich schon wohlweislich vor 3-4 Jahren ins Leben gerufen, die Kleinstwagen, reden wir jetzt von Klein- und Kleinstwagen, die eigentlich jeder gefordert hat.
Die wir im Podcast tatsächlich vor 3-4 Jahren schon gefordert haben.
Genau.
Weil wir gesagt haben, das ist der Markt, wo auch China hingeht. Wir sehen ja bei China jetzt auch, wie sie die Ladezeiten verkürzen.
Genau.
Da wo wir auch hinterhin hängen.
Alles, was dazugehört. Und dann fragt man sich doch, wenn zwei wirklich intelligente, ja, wirtschaftsaffine und sich mit Wirtschaft auskennenden, wohlweislich auch der Automobilindustrie,
wohlweislich
Podcaster
auch,
sagen, ja. VW, ihr müsst auf Kleinwagen umschalten, weil sonst geht's hier unter, beziehungsweise es gibt massive Probleme.
Jetzt haben wir das beide, wohlweislich, dass wir komplett unterschiedliche Autos fahren. Du mit deinen Elektroautos und ich mit meinen Oldtimern. Ist ja ein komplett anderer Ist-Zustand bei uns.
Ja.
Aber die Analyse, wie die Zukunft sich gestalten wird,
war logisch und selbsterklärend.
Ich habe es immer gesagt, man muss es nicht gut finden, dass es so kommen wird. Mhm. Aber es kommt halt.
Es kommt.
Und da ist auch, und deswegen Spaß mit der Reiche, da kann die sagen, was sie will. Es ist komplett egal. Weil der Markt entscheidet. Und der Markt ist nicht in Deutschland. Der Markt ist bei unserer Automobilindustrie im Absatz, im Export. Und da muss man sich an anderen Märkten orientieren. Und das müssen die Unternehmen tun. Das sind die dafür verantwortlich, ob wir eine E-Mobilitätsprämie geben, die ja eh dann nur an die chinesischen Firmen geht, weil die diese Autos herbringen, spielt für VW und Porsche keine Rolle.
Und die ergötzen sich jetzt an diesen staatlichen Zuschüssen, die es wieder für E-Autos gibt. Und die Leute, ich verstehe es nicht, die Leute sind, die hören bloß E-Auto-Prämie und kaufen ein, obwohl die Autos vorher billiger waren. Die waren vor der E-Auto-Prämie billiger und jetzt sacken die Firmen
mal wieder
komplett die E-Auto-Prämie ein. Als bestes Beispiel. Mein Leapmotor hat vor einem Jahr 120 Euro Leasingrate gekostet bei 15.000 Kilometer im Jahr und 900 Euro Überführung. Alles gut. Das ist ein Top-Preis, den man nicht toppen kann. Jetzt werben die Unternehmen oder Leapmotor: für 49 Euro bekommst du den Leapmotor, musst aber 4.600 Euro anbezahlen. Und wenn du jetzt dann noch die 49 Euro draufrechnest, bist du bei 180 Euro Leasingrate bei 10.000 Kilometer im Jahr. Das heißt, nimmst du 15.000, bist du an der 200-Euro-Marke und dann hat sich das und die Überführungskosten sind auf 1.500 Euro gestiegen. Da siehst du mal, was die Firmen dann daraus machen und was. Und die Leute sagen immer noch, es ist super günstig, weil die Autoprämie kriege ich ja. Ja, und dann zahle ich bloß 49 Euro. Aber das ist doch vollkommen falsch, weil im Endeffekt andersrum der Preis ja eigentlich günstiger
ist. Und das ist die Problematik der Förderungen, wenn sie eben so gestaltet ist, wie wir es auch schon ganz oft gesagt haben.
Auf jeden Fall hat VW jetzt 70.000 Bestellungen mit diesen neuen Kleinstwagen. Und das ist beeindruckend. Und damit hat auch selbst der VW-Vorstand nicht gerechnet. Aber jetzt müssen sie halt ran. Ja, jetzt müssen sie ran.
Ein Satz noch zu Bitte? Porsche, dass wir da auch noch mal wieder hin und her switchen.
Ja.
Da hängen ja auch Zulieferer dran.
Ja, ohne Ende.
Und alles. Und wenn du 5.000 Stellen abbaust, weil du zu wenig produzieren kannst, hängen natürlich auch ganz viele Zulieferer dran und dann kommst du natürlich irgendwann im Schnitt auf deine 15.000 im Monat.
Genau. Und jetzt kann man sich natürlich fragen, wie macht denn China das? Na, China tut ganz oft, gerade wie Leapmotor, die Teile selbst herstellen. Und man darf auch nicht vergessen, warum sind die chinesischen Autos so billig? Weil in China ist ein Elektroauto ein, ich sage mal, Anführungsstriche, ein Wegwerfprodukt. Das heißt, es wird maximal 3 Jahre gefahren und wird dann wieder abgestoßen und dann wird was Neues gekauft. Und da brauchen sie halt günstige Autos, damit es dieser Kreislauf auch weitergeht. Ja, habe ich mal in so einem Wirtschaftsding da gelesen, warum die chinesischen
Ich
Autos so billig
hoffe,
sind.
dass das dann vernünftig recycelt wird, alles.
Ja gut, die gehen dann schon in den Ding wieder rein, in den Wiederverkauf und dann aber auch wesentlich günstiger. Aber die werden dann halt auch aufgrund, weil sie so günstig sind, sofort wieder gekauft. Ja, bei uns, wenn ich jetzt meinen Skoda Citygo anschaue, der 6 Jahre alt ist, der wird jetzt aktuell zwischen 13.000 und 15.000 Euro verkauft. Meiner hat 14.500 gekostet, als ich ihn gekauft habe. Das muss man sich ausdenken. Jetzt 6 Jahre später, gleicher Preis. Zu teuer, kauft keiner. Ja, das ist das Problem. Aber wie gesagt, da kannst du machen, was du willst. Die Leute, die Erfahrung und Ahnung haben, werden nicht gefragt. Ja,
Mal wieder,
mal wieder.
uns wird nicht zugehört. Also
Nein.
manche hören zu.
Ja, aber haben
Da
keine
geht,
Möglichkeit, es umzusetzen.
genau. Ja, aber es gibt ja auch schon einige, die dann auch das umsetzen, was wir sagen. Aber
Ja.
immer noch zu wenige Leute,
Genau
immer
so
noch
ist
zu
es.
wenige.
Genau, so schaut's aus. Aber.
Man darf diesen Podcast gern teilen, man darf ihn gern, man darf auch gern Like da lassen, weil ja, haben wir das eigentlich jemals? Das haben wir am Anfang Spaß, haben wir immer mal gesagt.
Was denn?
Man darf es kommentieren, man darf es liken, man darf es
Ja,
teilen.
natürlich. Ich
Aber
habe
da
die letzte
verzichten
Zeit.
wir seit geraumer Zeit einfach drauf, weil es eh gemacht wird.
Jetzt hast du mich gerade auf den Punkt gebracht. Es haben mich einige Hörer auf dem Bürgerfest gefragt, warum wir keine Werbung schalten. Gell? Weil andere Podcasts machen das ja auch. Und
Wurde ich
das
letztens
haben wir
sogar
eigentlich.
auch unabhängig von dir mal gefragt,
Ja. Und das machen wir
ja.
aus einem ganz besonderen Grund nicht. Also wir haben wirklich genug Hörer, wir könnten das machen. Das wäre überhaupt kein Thema. Regionale Werbung. Aber die Grundproblematik liegt dahinter, dass wenn ich einen Podcast höre und dann wird ständig das Ding unterbrochen, weil irgend so eine Werbeeinblendung kommt, dann nervt es mich schon an. Dann bin ich eigentlich kurz davor, das Ding auszuschalten, weil es mich echt ankotzt. Und oft kann man das auch nicht vorspulen. Ja? Manchmal geht's, manchmal geht's nicht. Und dann nervt es einfach nur an und das wollen wir einfach nicht. Wir investieren da jetzt jedes Jahr unser Geld, dass wir das machen dürfen für unseren Hoster, aber wir schalten keine Werbung, weil wir wollen das Hörgefühl. Wie sagt man da?
Wir haben auch noch kein Werbepartner. Es gab ja auch schon Anfragen, aber es war alles so beliebig, weißt. Es gibt ja, das müsste ja, wenn dann, passen zu
Ja,
uns.
Nivea ist gekommen und Pinaten und wie sie alle heißen, dann
Genau. Also wenn jetzt ein Weinlieferant käme, so für Rot oder Rosé oder ein örtlicher Getränkehändler, Grüße gehen raus,
ja.
dann kann man das ja machen.
Ja, aber bei Nivea und bei Pril oder wie sie alle heißen, Johnson Johnson, nein, da sagen wir natürlich nein. Ja, das ist natürlich ganz klar. Nee, aber wir machen das bewusst nicht,
Nein, wir machen es nicht.
weil
Fertig.
das uns einfach annervt.
Aktuell, ich will ja nicht für die Ewigkeit sprechen, aber ja, aktuell.
Ich sag ja, bin ich bei dir. Ja. Apropos Ewigkeit. Wir schauen mal zur Tour de France und müssen da wirklich Pogacar feiern.
Numero
Feiern.
uno.
Na, Nummer 5. Der fünfte Toursieg.
Der fünfte Toursieg. Fünf mehr wie Armstrong.
Fünf mehr wie Armstrong. Armstrong hatte ja ursprünglich vor
Null.
seiner Aberkennung der Toursiege 7, was natürlich auch krass unrealistisch klingt, irgendwie auf eine gewisse Art und
Ja,
Weise.
und jetzt hat er keinen mehr.
Hat er keinen mehr? Nee.
Also hatte er fünf mehr wie Armstrong. Das ist
Genau.
doch schon mal.
Ja. Was eigentlich mit diesen Siegen, die Armstrong aberkannt wurden, warum ist da eigentlich kein Ulrich oder so
Nachgerückt.
nachgerückt, ja?
Ich glaube, weil die gesagt haben, dass eh alle gedopt
Ob sie ja oder nein sagen, ob man sie nachweisen kann oder
waren.
nicht,
Ja,
scheißegal.
war eh eine Scheißzeit für den
Ihr
Sport.
seid
Und
alle scheiß gedopt und
es haben zwar so viele geschaut wie noch nie die Tour de France zu der Zeit, aber dem zweiten kann man es nicht nachweisen, aber der hat sicher auch gedopt.
Also, wenn man jetzt mal überlegt, ja, wie unfassbar souverän Pogacar die letzten 5 Siege hintereinander gefeiert hat. Ach, da können wir das Doping wieder mal so ein bisschen. Macht das Ganze ein bisschen spannender, glaube ich.
Aber
Zumindest war es damals schon
waren dann
super
dopt da
spannend.
ja noch mehr.
Aber damals war schon sehr, sehr
Glaubst du,
spannend.
dass dieser Leistungsunterschied, man, das ist ja immer der Standard, der diskutiert wird, dass dieser Leistungsunterschied, der ja spürbar da ist, auf allen Bereichen der Tour da war, dass der
Auswirkungen auf das?
Nein, dass der in seiner reinen körperlichen Konstitution ungedopt begründet ist oder dass er durchaus seine Möglichkeiten und Mittelchen gefunden hat, das Ganze
also ich glaub, seine,
entsprechend zu machen.
Ich feiere jetzt mal, es gilt ja erstmal die Unschuld, ja. Ich feiere jetzt seine Siege, weil der einfach unfassbar krass ist. Ich feiere seine Siege und auch sein unfassbares Talent hat, aber ich glaube, in 10 Jahren wissen wir mehr.
Ja, schon, oder?
Ja.
Man weiß es nicht.
Wenn in 10 Jahren immer noch nichts da ist, dann sage ich, Alter, dann feiern wir dich nochmal, ja, weil dann wissen wir, dass genau, alles.
Weil du aktuell bist du, also wir reden ja jetzt nicht von einem kleinen Leistungsunterschied. Wir reden von dem, dass wenn der am Berg antappt,
dann
ist Feierabend. Dann ist Feierabend. Da kommt nichts mehr.
Richtig.
Und das kann der ja nach belieben.
Armstrong hat ihn ja auch, wer ist jetzt Armstrong? Ja, aber Armstrong hat ihn übermäßig gelobt und hat gesagt, wenn ich mit ihm jetzt, wenn wir das gleiche Alter damals gehabt oder Pogacar, wäre jetzt schon damals mit ihm gefahren, würde ihn wie ein Wischmopp über den Boden ziehen, weil er einfach so unfassbar gut ist und hätte auch er in...
Ja gut, das weißt du, der Mann war Astronaut und hatte mit Radsport gar nicht so viel am Hut.
Nee, ein bisschen nebenbei fit gehalten.
Genau. Ja. Aber im Endeffekt war dieser Sieg, das war...
Und was noch Armstrong noch über Pogacar gesagt hat, sagt, er sieht ihn als den dominantesten Athlet der ganzen Welt, weil er einfach alles kann. Der kann Zeit fahren, der kann Berge, der kann geradeaus, der kann Sprint, der kann...
Es war eine Umdrehung für Pogacar.
Und kann auch Pflastersteine.
Aber eine Riesenumdrehung für die Menschheit.
Ja, unfassbar. So. Und das finde ich schon beeindruckend. Also der ist ja erst noch, ist 27, also da liegen noch ein paar Jahre vor ihm.
Ja. Also
zumindest mal noch 2-3 Jahre, ja.
Ja, auf dem Niveau.
Und er ist jetzt, mit seinen 5 Siegen ist er jetzt gleichgezogen, ja. Und zwar teilt er sich jetzt mit dem Franzosen Jacques Anquetil, Bernard Hinault, Eddy Merckx und Miguel Indurain. Kennst du noch, oder?
Ja, die habe ich alle verfolgt damals. Das waren auch wahnsinnig interessante Touren.
Das waren
richtige Fights noch damals.
Ja, und ganz andere Fahrräder. Ich glaube, die hatten dann bloß Alu-Fahrräder oder so. Keine Ahnung. Das war mit Licht und wahrscheinlich noch ein Körbchen hinten drauf oder so. Mit Schutzblech.
Ich weiß nicht, zwischenzeitlich noch zum Einkaufen gefahren.
Ja, also ein bisschen Wein getrunken. Und,
ja, das sowieso.
Schon geschlafen. Nee, aber das ist schon wirklich beeindruckend. Ich schaue jetzt gar nicht, wer Zweiter ist.
Ich könnte mir vorstellen, dass Evenepoel Zweiter war. Der hat sich dann herausgetan, glaube ich.
Also genau, Pogacar ist mit 6,5 Minuten vor Remco Evenepoel.
Ha! Bitte!
Und das absolute Nachwuchstalent aus Mexiko, glaube ich. Isa del Toro. Der ist dann schon fast 10 Minuten dahinter, als Dritter. Ja, schade, dass unser Lippo
gestürzt ist. Raus war. Der hätte schon Treppchenchancen gehabt.
Wirklich bitter, gell. Und der nächste Deutsche ist dann irgendwo mal, ich sehe jetzt hier eigentlich.
Du, wann beginnt eigentlich das Segeln wieder, Patrick? Ja. Haben wir nicht mehr bald mal über das Segeln berichtet. Wie schaut es mit dem Segeln aus? Wann ist das Segelding wieder? Diese Riesensegeltour mit Boris Herrmann.
Van de Globe.
Das Globe-Ding.
Alle 4 Jahre bloß.
Was?
Das war ja erst im letzten Jahr von 24 auf 25 war es, genau. Und dann sind wir erst wieder 28 auf 29. Alle 4 Jahre, wie die Weltmeisterschaft. Ich glaube, das kannst du nicht jedes Jahr machen. Dann hast du keine Motivation, weil du bist ja da 3 Monate lang komplett allein auf See und kannst, bist einfach psychisch durch. Ja.
Hätte man nicht mal irgendwie eine Sportart, die nicht über Fußball, nicht, okay, Eishockey haben wir jetzt gerade wenig zu berichten, beginnt ja dann, aber hätte man nicht mal eine Sportart, Sportklettern? Interessiert dich Sportklettern?
Nee, aber
hast du schon mal gesehen, wie die Hängen auffliegen?
Ich finde,
wie die da wieder mit Speedklettern.
Ja.
Die rennen da hoch schneller wie so eine angeschossene Katze.
Ja, da finde ich jetzt aber Dackelweitwurf oder Säuglingsturmspringen interessanter. Sowas müssen sie mal machen, ja. Und von daher, Synchronschwimmen finde ich interessant. Bei den Unterwasserkameras, also wenn die Unterwasserkameras mal länger verharren würden. Aber auch nur bei den Frauen. Ja,
ja, verstehe ich. Da wieder
gewisses. Und
diese Sportart lebt ja von der Ästhetik.
Ja, selbstverständlich.
Also da brauchen wir jetzt nicht reden.
Nee. Aber ich weiß gar nicht, welche Sportart ist denn noch so, die uns jetzt mal wieder begeistern könnte?
Ja, also
weit Leichtathletik. Jetzt kommt Leichtathletik, WM oder EM oder World Tour. Ich weiß, irgendwas kommt doch jetzt.
Dart kommt ja irgendwann mal.
Littler. Das habe ich heute gelesen. Ich weiß bloß nicht, hat diese World-Dingsbums-Ding da eindrucksvoll alles weggefegt, was du überhaupt wegfegen kannst. Und es ist
Luke,
gestern.
Luke, the Nuke,
Littler. Ja, das ist unfassbar. Er ist übrigens der bestverdienste Dartspieler aller Zeiten. Ja. Er hat jetzt schon über zweieinhalb Millionen Pfund auf seinem Konto.
Was? Nein, reicht nicht.
Doch, was er jetzt an Ding eingenommen hat, an nur, nicht an Werbeverträgen, sondern nur an
2,5 Millionen Pfund reicht nicht.
Nein, nicht an Werbeverträgen, sondern das, was er gewonnen hat auf seinen Touren.
2,5 Millionen Pfund, kann ich mir vorstellen, dass so wenig
ist. Doch, ist schon so. Haben sie heute geschrieben. Also ich kann nur, gibt es Luke Dickler einen Verdienst, dann hat er dieses Jahr 2,5 Millionen.
Ja, dieses Jahr.
Ja, dieses Jahr.
Er spielt ja schon eine Weile.
Und ist ja noch nicht zu Ende des Jahres.
Also ja, genau. Richtig. Also dieses Jahr, okay.
Aber, am meisten Einnahmen in dieser kurzen Zeit je ein Dartspieler, so muss ich es natürlich richtig berichtigen, ganz klar. Also von daher ist das schon mal beeindruckend, was der da veranstaltet, der Bursche. Und jetzt kommt er dann erst im
Dezember
wieder die Weltmeisterschaft.
Ja, absoluter Must. Muss man sich anschauen.
Genau, wieder mit diesem erweiterten Kreis.
Wie schaut denn Schach aus? Haben wir mit Schach was? Mit da irgendwas?
Wer?
Schach?
Nö. Golf? Nö.
Ja, da haben wir, wenn wir mal einen Deutschen hätten.
Ist nicht vielleicht Keimer oder
Weltmeisterschaft ist doch irgendwann mal, irgendwo in Indien oder Neuseeland, irgendwo ist doch da mal was,
Hockey,
oder?
Hockey poppt mir noch nie begeistert. Also Feldhockey finde ich schon interessant, aber nur wenn es dann zu Olympischen Spiele oder Weltmeisterschaften geht, weil Deutschland einfach gut ist. Ja, muss man ganz klar
sagen. Selbst Handball und bin ich jetzt
ein
Riesenfan.
Was für ein Ding?
Das mit der Hand.
Der Hand? Der
Hand.
Handball kann ich überhaupt nichts abverlangen.
Also ich auch, da bin ich
Basketball
auch raus. Eher
noch.
Ja, eher
obwohl noch. Es mir auch dann wieder zu viele Punkte sind. Ich bin so Sportart mit zu vielen Punkten. Und 108 zu 104 ist zwar spannend, aber
ich glaube, alles, was über zweistellig geht, ich bin ja auch Hauptschüler, das wird echt schwierig.
Dann hört es auf, ja, ich weiß. Dann mit dem Zählen, das ist dann, was über 10 Finger geht, ist dann doof.
Genau, richtig. Ja. Also nein.
Nein, also wie gesagt,
wir suchen nach Alternativsportarten. Ja. Hobbyhousing ist noch nicht olympisch. Und also
wird bestimmt kommen. Ich hoffe, dass es kommt. Weil es
der Dressurreiten ist für mich auch nicht meine Welt.
Nee, da ist er da. Keine Ahnung. Wir schauen weiter, bevor wir uns jetzt hier in. Wir schauen nach Amerika und reden auch von einem neuen Rekord.
Selbst das Ding hat mich nicht beeindruckt dieses Jahr, der Super Bowl. Ich habe mir zwar angeschaut, aber es war für mich nicht.
Nein. Ach, raus. Kloppo ist jetzt offiziell Trainer.
Ja.
Vorgestellt worden.
Ja.
Hat eine beeindruckende Ansprache gehalten.
Machen wir mal die Augen zu. Und wenn man sich vorstellt.
In 10 Minuten.
Genau. Weltmeister.
Also ihr habt gesagt, wenn ihr mit mir so umgeht wie mit euren anderen Trainern zuvor und meine Familie angreift, sonst was, bin ich weg. Wenn ich hier ständig angegangen werde von Presse und irgendwas und mir kotzt mich an, bin ich weg. Also er hat dann echt ganz klare Statements gesetzt, gell, die so es auch noch nicht gegeben hat. Ja. Und verstehe ich aber auch. Ja. Verstehe ich vollkommen, gerade wenn die Pressen auch manchmal nicht zurückstecken können. Ja. Die sind dann auch immer so die...
Die sind dann irgendwann im Betty-Fuchs-Modus und hauen einfach nur drauf.
Ja,
richtig.
Genau, das ist...
Wir ja auch. Wir hauen ja auch drauf, wenn dann...
Aber ich habe Verdacht, sondern berechtigterweise.
Ja, und jetzt gehen wir ja davon aus, dass der Klopp seine Freundin, Frau, Kind, was auch immer, nicht mit dem Fahrrad zum Trainingsgelände begleitet, sich begleiten lässt und abfotografieren lässt. Und dann so sorgt man natürlich auch vor, dass dann die Familie nicht in den Fokus gerät.
Ja, aber er hat vollkommen recht. Man kann im Vorfeld schon mal eine Ansage machen, weil er sagt, ich ändere jetzt alles hier komplett. Aber wenn ihr so dann kommt, dann bin ich raus. Hm. Ja. Finde ich beeindruckend, dass man das auch mal so mal.
Ja, er hat aber, finde ich recht viel Macht den Medien gegeben, dass sie ihn mit kritischen Kommentaren stürzen können, ist etwas, was ich ihnen nicht eingeräumt hätte.
Mhm.
Verstehst du die?
Ja. Das ist schon.
Also, wenn man es mal aus dieser Perspektive sieht. Aber gut.
Okay. Interessant wird ja, jetzt ist ja dann schon wieder Qualifikation oder Nations Cup oder irgendwas ist doch jetzt wieder. Qualifikation zur EM ist doch jetzt, geht doch jetzt wieder los, oder? Glaube ich, jetzt im September sogar schon. Das ist mir das Blöde. Du kommst aus einer wochenlangen Plagerei, die nichts gebracht hat, mit hängenden Köpfen. verlässt du das Land und dann geht's gleich weiter.
Ja, aber du musst ja mal, also jetzt kann man ja da auch mal kurz drin sein. Jetzt, wenn Nagelsmann geblieben wäre, beispielsweise, was hätte denn das für eine Botschaft gebracht? Wären da die Spieler motiviert gewesen für die
Natürlich
EM?
Nicht. Natürlich nicht.
Hätte dann ein Torwart, wenn die Aussage, ach, du bist Torwart und wir holen keinen anderen oder was auch immer, du bist Spieler, hat er keine Glaubwürdigkeit mehr, weil er alles stellenweise über den Haufen geworfen hat. Da war keine Verlässlichkeit mehr da. Mhm. Und da so kannst du natürlich auch nichts aufbauen, weil die Leute gesagt haben, ja, Baumann-Effekt wissen wir ja.
Mhm.
Dann kurz vorm Turnier ist es doch dann eh wieder anders. Wie bist du da eine
Glaubwürdigkeit reinbringen, ja.
Genau.
Nee,
das könnte ich mir bei Klopp vorstellen und deswegen kann ich mir da auch eine andere Wirksamkeit und eine andere Dynamik vorstellen.
Hast du vollkommen recht. Was haben wir denn noch? Ja, wir reden von einem neuen Rekord. Wir schauen in die USA, in die Vereinigten Staaten. Die haben immer wieder mal irgendwelche neuen Rekorde, aber der Rekord ist absolut negativ, weil es mittlerweile wieder die höchste Zahl an Maserninfektionen in den USA seit 35 Jahren gibt. Wir reden hier von 2800 Maserninfektionen bis jetzt.
Na gut, wir haben Kennedy als Gesundheitsminister. Ja, und was hast du da erwartet?
Hochbrisantes Thema und hochgradig infektiös der Typ, ja. Also für mich völlig unvorstellbar.
Ich weiß auch nicht, diese Kennedy-Familie, was die sich jetzt denkt.
Ja.
Ich meine, die hatten damals zwei begnadete Politiker. Und ich meine, in Amerika sind ja Politiker-Dynastien sind ja eher die Regel wie die Ausnahme.
Mhm.
Wenn du jetzt mal, oder sagen wir mal, die Clinton von Mann und Frau damals oder Obama nochmal irgendwo so eine Ausnahme, Trump ist auch so eine Ausnahmeerscheinung, aber ansonsten gibt es ja ganz viele, die wo dann über Jahre, über Generationen hinweg Politik betreiben, auch von den Gouverneuren.
Mhm.
Und dann hast du Schwarzenegger noch in der, der ja auch schon der erste, glaube ich, Republikaner war der auch, oder?
Wer?
Schwarzenegger war Republikaner, kein Demokrat.
Ich glaube ja.
Genau, ich auch.
Ich war Demokrat.
Und die Kennedy-Familie war ja,
ich weiß es nicht,
die waren ja grundsätzlich damals Demokraten.
Also ich glaube, die Kalifornien war schon immer demokratisch, glaube ich.
War Schwarzenegger?
Ich glaube, das muss demokratisch gewesen sein. Ich vermute
mal. Das wär jetzt total interessant, Patrick. Schau mal nach.
Ja.
Schau mal nach.
Schwarzenegger. Demokrat Wein ist kein Demokrat, sondern ein langes Mitglied der Republikanischen Partei. Okay, jetzt mal raus.
Ah, bitte. Also da hat er, das war ja der erste in der Kennedy-Familie, der da so Schande gebracht hat, sag ich mal. Und jetzt der setzt aber alles drauf, jetzt hier. Das ist ja.
Ja, vor allem, wenn man jetzt mal auf die Zahlen schaut, das ist wirklich beängstigend, weil 69% der Infizierten sind Kinder und Jugendliche bis 19 Jahre, ja. Und das, und ein Fünftel ist jünger als 5 Jahre. Und von diesen Kleinkindern mussten zufolge 10% in Krankenhäuser behandelt werden. Und bei den älteren Kindern und Jugendlichen waren es bloß 3%. Und man spricht ja von einer Herdenimmunität von 95% und in den Kindergartenkindern sank es im Jahr und liegt aktuell bei 92,5% und bei in 16 Bundesstaaten fiel die Quote sogar noch weniger aus und zwar auf 90%. Das ist schon beängstigend, gell? Also ich finde, das Beängstigende, das ist halt, wenn man weiß, was diese Krankheit mit sich selber verursachen kann oder halt dann auch bei anderen Menschen, die vielleicht nicht so die Immunität für irgendwas haben oder auch geschwächt sind. Ja, gerade mal, denk mal an Schwangere oder schwer Kranke und dann kommt da noch Masern oben drauf, dann kannst du aber in die Tonne treten, ja. Dann ist da mal hier mal, das ist einfach nicht. Habe übrigens von dir auch schon mal, also nicht von dir, sondern von den Leuten mal gehört, ja, der Lori ist da auch so ein Impfgegner. Nein, das stimmt nicht, das weiß ich. Das stimmt nicht. Du bist kein Impfgegner.
Nein, ich bin kein Impfgegner.
Ich rede also gerade jetzt diese Grundsachen, ja.
Nein.
Über Corona wissen wir ja, das war ja was anderes. Aber jetzt für die Kinder, die Grundimmunisierung für Kinder ist ja bei euch alles
ja, klar. Bene. Nee, da bin ich jetzt auch.
Und ist ja auch wichtig, auch für deine Mädels ganz wichtig, ja.
Ja, nein, also da wird sich auch irgendwann mal ein Gespräch über Gebärmutterhalskrebsimpfung wird sich da mal anbieten irgendwann. Das ist ja auch irgendwo dann.
Du musst ja ein gewisses Alter, darfst du nicht überschreiten.
Meine Tochter ist ja auch 15, geimpft, 16. Gegen
Gebärmutterhalskrebs ist auch
geimpft. Und das Gespräch wird man irgendwann mal führen. Da bin ich weit weg von Impfgegnerschaft. Ich hatte bei Corona mein Problem damit. Aus berechtigten Gründen, wie man mittlerweile weiß. Also es hat sich ja mittlerweile herausgestellt, dass ich recht hatte. aber beim Rest.
Wie kannst du das machen, wenn ich auf ein Bier trinke? Alter.
Ja. Genau.
Ja, ja.
Also wie gesagt, von Impfgegnerschaft weit entfernt, aber absolut. Natürlich darf man die Dinge schon auch kritisch betrachten. Aber wie gesagt, dann bei Masern oder bei solchen Dingen da. Ja, sind wir schon mit dabei.
Ja, vor allem, du durftest ja ohne Masernimpfung durftest du die USA gar nicht betreten, ja, jahrelang. Und jetzt bricht es wieder im eigenen Land aus, weil du da so einen Volltrottel sitzen hast, ja, der, Alter, kannst du nicht ausdenken. Wahrscheinlich hat er auch einige Impfungen ausgelassen in seinem Leben, um dann auf diese Entwicklung aufzuspringen. Keine Ahnung, jedenfalls ist es schlimm und lasst euch impfen gegen Masern und alle Grundimmunisierungen und dann ist alles gut. Ja.
Okay. Ja. China.
Mm.
Ja. China hat ein. Wobei, was heißt ein Stromproblem? Stimmt eigentlich so auch nicht. Buckeln schon viel.
Ja, sie haben ein Problem in ihre. Sag mal so, sie haben das Problem, was Deutschland am Anfang auch kurz hatte, aber wo sie sofort nachgebessert haben, indem sie gar nichts mehr gemacht haben, erneuerbare Energien herzustellen. Sondern, sie produzieren zu viel Strom im Norden des Landes, da wo es nichts wächst, wo nur heiß ist und Ding, aber sie können den Strom nicht im Land verteilen.
Also, genau. das heißt, ähnlich wie in Deutschland, wo du im Norden deinen Wind hast und im Süden ihn bräuchtest und aber keiner irgendwie eine Stromleitung in den Süden baut.
Genau. Und es ist wirklich beeindruckend, was China da so baut. Wir sprechen hier von Anlagen von 500 Gigawatt. Das ist mittlerweile mehr als das Doppelte der Gesamtleistung aus Wind und Strom.
Das ist
Wind und Solar in Deutschland.
Ich wollte gerade sagen, das ist so viel wie mein kommendes Balkonkraftwerk. Ja.
Also das ist schon krass und die wollen ja bis 2030 wollen die ja sozusagen die Stromproduktion auf Basis von Kohle hin zum Sehen einer erneuerbaren Energien praktisch, dass es sich ausgleicht. Ja, das heißt, die Energie erneuerbar wird immer größer und die Kohle und Ding wird immer weniger, obwohl sie jetzt noch bauen, um den Stromhunger noch.
Also wenn ich es einem Land zutraue, dann ist es China.
Selbstverständlich.
Dass sie das auf die Kette bringen und inklusive aber auch Stromverteilung, weil die eine. Wie gesagt, die bauen ein Krankenhaus in 2 Tagen, wo wir 17 Jahre dazu brauchen.
Ja, oder auch mal eine Brücke oder mal eine Straße oder was auch immer. Ja, also
da ist dann auch, wenn da mal was
Jugendzentrum,
läuft.
Ja, oder. Jugendzentrum,
Jugendzentrum hängen wir jetzt seit wie vielen Jahren? Seit
9, 10,
25 Jahren.
25
Jahren hinten hin. Und mit Glück schaffen wir es diese Wahlperiode.
Mhm. Also in China ist mittlerweile so, dass bei zwischen 10% und 17% des produzierten Stromes und 4-9% der Windenergie bereits aktuell nicht genutzt werden können. Das ist schon viel. Ja, also das eine ist Solar, das andere ist Wind. Und
das dauert aber nicht lang.
Sie haben das Problem, dass sie halt einfach noch nicht die Leitungen haben, um diese Strommassen im Land zu verteilen. Aber
gib denen halt noch bis nächste Woche. Dann machen sie das.
Ja. Und die brauchen halt auch für 1 Kilometer Stromtrasse, Hochleistungsstromtrasse, bestand auch bei über 1 Million Dollar.
Ja, und wie gesagt, gibt denen eine Woche.
Und das Land ist groß. Das ist echt groß. Also würde ich mal sagen, baust mal 2 Monate. Ja.
Ja.
Mal grob gesagt. Aber die haben halt das Problem, dass sie es nicht wegbringen und hätten ja bloß nach Europa schauen können.
Da wissen sie auch, wie es nicht geht.
Weil da hat es dann zumindest Deutschland, Europa so.
Ja, aber funktioniert das bei uns in Deutschland?
Ja, es funktioniert wirklich so. Wir können jetzt wir haben die Trassen auch an unsere Nachbarländer verlegt. Das heißt, wir können den Strom nicht wegbringen, können wir schön die Nachbarländer liefern.
Genau.
Wir können aber zumindest, aber China kann es nicht. Ja,
ja, genau. Aber also das ist ja unser Problem.
Das sind wir schon mal gut.
Ist ja immer noch, dass wir es für uns nicht auf die Kette bringen.
Ja, auf die Kette bringen, glaube ich, bringen wir schon, aber da ist so ein, wir würden es auf die Kette bringen, aber da ist dann von einer gewissen Wirtschaftsministerin nicht so der Wille da, so das genauso umzusetzen, wie man das im Habeckischen Universum hätte wollen machen können.
Ja, Habeck hatte da schon einen Plan und hatte den schon angestoßen.
Da bin ich auch voll bei dir, das war aber auch das einzige Gute, was er gemacht hat.
Nein,
ja,
ich kenne wenig Schlechtes.
Aber wie gesagt, es gibt auch andere Sachen, die nicht so gut gelaufen sind, aber das hat Habeck gut gemacht und da sind wir eigentlich gut drin. Aber es müsste halt jetzt einfach so weitergeführt werden, aber es wird halt leider nicht.
Also Heizungsgesetz so sag ich mal, befriedigend und bis ausreichend, der Rest gut bis sehr gut.
Hm. Aber man muss jetzt auch nicht vergessen, das IW, wie heißt es? Das IDW Köln warnt ja auch vor dem Einbau von neuen Gasheizungen. Darf man auch nicht vergessen. Und warum?
Die jetzt endlich wie Ölheizungen ja aufgrund des neuen Heizungsgesetzes ja durchaus wieder möglich sind.
Ja.
Was an gewissen Stellen oft vielleicht sogar Sinn macht.
Aber die Kosten werden halt explodieren. Und das ist
sagen
halt
Sie, könnte.
Also die CO2-Bepreisung wird definitiv stattfinden. Und darfst du nicht vergessen, dass die Vorgabe ist, dass die neuen Heizungen zumindest 65% mit erneuerbaren Energien betrieben werden müssen. Und für neue Öl- und Gasheizungen gilt jedoch ab 29 mit einem wachsenden Anteil klimaneutralen Energieträger ebenfalls betrieben werden muss. Also das wird schon dann kritisch. Und man hat jetzt vorgerechnet, dass wenn man jetzt eine Gasheizung einbaut, wo man davon ausgeht, dass man ungefähr 1.000 Euro im Jahr an Heizkosten hat, dass sich die bis 2040 mehr als verdoppeln werden. Geht man davon aus. Also wenn man jetzt dieses Ganze...
Ja.
Das wird auch so passieren.
Es ist natürlich so, dass du ja, dass der Anteil der erneuerbaren Energien hierbei ansteigen wird.
Mhm.
Und
aber es gibt ja keine durch erneuerbaren Energien Gas oder irgendwas wird ja so, ist ja so teuer, dass du ja eh nicht bezahlen kannst. Dann wird es wahrscheinlich, wenn du dann das benutzt und hinzuführst, wird sich wahrscheinlich dann den Preis nochmal verdreifachen.
Die Wahrheit wird sein, dass du auf Dauer einen Energiemix brauchen wirst.
Ja, definitiv.
Ich glaube nicht, dass wir um den umherkommen können und ich glaube auch, dass die Rechnung mit einer Wärmepumpe als Alternative auch zu blauäugig gerechnet ist, muss man an der Stelle auch sagen. Weil wenn du dir die Stromnetze anschaust, die einfach dann in den Orten stellenweise auch nicht darauf ausgelegt sind, dass in jedes Haus 2 bis 3 Elektroautos sind und dann noch eine Wärmepumpe, da kommt unser Stromnetz dann auch irgendwann mal an unsere Kapazitäten.
Wir machen das schon intelligent. Also das heißt, die Netze.
Dann wird es halt abgeschalten, ist ja auch in Ordnung.
Die Netze wachsen ja praktisch mit der Kapazität. Ja? Und es funktioniert ja.
Ja, noch.
Aber besser als in China. Also das geht schon. Ja,
ja, aber wenn das so weitergeht, möchte ich behaupten, in Bälde an der Grenze und das könnte auch zu einer gewissen interessanten Preispolitik führen. Also da würde ich jetzt das Gas, das ja dann auch ökologisch wird, nicht so verteufeln und würde das andere auch ein bisschen in den Fokus nehmen und sagen, das ist auch nicht der alleinig Weisheitsletzter Schluss.
Mhm.
Und so ein gewisser Mix aus allem, glaube ich, ist immer noch das vernünftigste Denken, wenn sich dann alles ökologisch einspielt.
Mhm. Ja, klar.
Das ist jetzt so meine Prognose, weil alles um zu elektrifizieren, ich glaube, dass das nicht.
Aber ich glaube, die Leute haben schon verstanden, worum es geht. Und die wissen auch, dass Öl und Gas, wenn man jetzt davor steht, was Neues zu kaufen, nicht mehr die erste Wahl ist. Das hat sich herumgesprochen. Ja, von daher glaube ich, dass ein normal denkender Mensch, der vielleicht sich überlegt, entweder zu einer Pelletheizung oder halt zu einer Wärmepumpe sich entscheidet, was ja beides tausendmal besser ist als Öl und Gas.
Ja, jetzt ja. musst du dir jetzt bei Öl, machst mal eine Rechnung auf. Das ist nicht zwingend das Unwirtschaftlichste, weil du einfach niedrige, ganz, also im verhältnismäßig geringe Einbaukosten hast, dir dann schon mal eine Riesensumme sparst.
Ja, gut.
Und diese Summe mathematisch gesehen natürlich abschmelzen kannst.
Ist denn da preislich, wenn du bist ja der Fachmann, ist denn preislich zwischen einer Wärmepumpe, einer Pelletheizung, ist ziemlich ähnlich, also, und der Ölheizung, ist da so viel Unterschied?
Ja, schon klar. Also wenn du eine neue, also wenn du hast einen Gasanschluss, du weißt, dass der irgendwann mal klimaneutral gestaltet werden muss und dann ja auch wird, da zahlst du deutlich. Da zahlst du die Hälfte, wie wenn du eine Wärmepumpe einbaust. Weil die Kosten der Wärmepumpe kann ich sowieso nicht nachvollziehen, weil du dir so einen umgekehrten Kühlschrank da draußen hinschraubst und der auf einmal wahnsinnig viel Geld kostet. Bei einer Pelletheizung, das ist ein mechanisches Produkt, da kann ich wenigstens nachvollziehen, dass die einfach einen Haufen Geld kostet.
Beispiel meine Pelletheizung habe ich vor 3 oder 4 Jahren erneuert, also nicht die ganze Heizung, sondern halt nur das Inlet, ja, also Schamott und was da alles zugehört und diese Isoliersteine und habe das komplett austauschen lassen nach, ich sage mal, gefühlt knapp 20 Jahren, weil einfach das war einfach durch, hat mich 1.500 € gekostet und habe jetzt eigentlich wieder eine komplett neue Heizung da stehen. Weil im Endeffekt ist ja nur der Innenraum ist, der sich abnutzt.
Ja, aber deine Heizung hat halt damals, da warst du klug, dass du die hineingebaut hast. Aber die hat aber trotzdem damals schon damals auch schon 30.000 € gekostet.
Nein, überhaupt nicht. Ich kann mich genau erinnern, wir haben ja neu gebaut. Das ist ja nicht, wenn jetzt neu zwischen Neubau und du stellst um, das ist ja mal ein Riesenunterschied.
Ja,
aber vom der Brenner selber, die ganze hat die Heizungsanlage, ja, damals hat, glaube ich, 9.000 oder 10.000 € gekostet. Und dann kam halt noch so ein paar Kleinigkeiten halt dazu, aber
den Preis haben wir lang gerissen.
Aber jetzt sind wir wenn du es jetzt kaufst, bist du bei 15.000 €, ja, für das ganze komplette Brennelementteil, alles, wenn du das ganze Ding raustauscht, im Vergleich zur Wärmepumpe, die wahrscheinlich auch 15.000 oder 20.000 € kostet.
Da bist du drüber, Patrick.
Und wenn die Wärmepumpe kaputt geht, musst du neue einbauen, da tauscht ja keiner irgendein Teil aus oder irgendwas. Ja, wenn das Ding mal durch ist, irgendwann nach 15 Jahren, 20 Jahren ist, dann ist es durch.
Ja, manche müssen ja schon nach 10 Jahren raus. Ja,
eben, und von daher Pellet, geht auf Pellets.
Ja, also wenn dann, also im Bestand, wenn es im Bestand möglich ist, würde ich tatsächlich auch erstmal an Pellets denken.
Aber es wird ja alles teurer. Es ist ja immer, wie es ist.
Gell? Also mit 15 brauchst du keine Pellets. Weil du brauchst einen Pufferspeicher, weißt du? Also, wie du sagst, dieser Kasten, der da drunten steht, also die Heizung an sich, ja klar, aber du brauchst ja einen Pufferspeicher, du brauchst ja die Rohrleitungen, du brauchst ja die Anbindung, du brauchst dann deinen Lagerraum. Also das summiert sich dann.
Ja, schon, natürlich, kommt da schon
was zusammen. Gell? Genau. Ja. Boiler, was auch immer. Also, aber natürlich eingepreist, aber gut.
Ja, wir lassen heute ein bisschen laufen. Also wir haben jetzt noch ein Thema, das hauen wir jetzt noch raus. Das hatten wir letzte Woche schon auf dem Tableau und das finde ich auch sehr interessant. Wir sprechen jetzt mal über die Gastbetriebe, die ihre
Google. Also nicht die Gastbetriebe?
Nein, die Gastbetriebe. Okay. Also viele Restaurants und Hotels in Deutschland lassen ihre schlechten Online-Bewertungen löschen. Und wir sprechen davon 30% der Gastbetriebe. Und das ist Europa gesehen, glaube ich, 95% aus Deutschland. Comment, was ist
ja,
da
los? Gut, weil wir halt einfach Kack Gastronomie haben im Vergleich.
Ja, weil keiner mehr kochen kann.
Oder
ja?
Kackgäste.
Jeder will Geld machen gibt es so einen Spruch, der heißt der wenn ihr nichts wird oder irgendwie sowas.
Wer nichts wird, wird.
Ja, genau.
Das ist der Spruch
dazu. So, aber dann kann ich das so verstehen, wenn man halt semi-professionell Betriebe, so einen Gastbetrieb betreibt, ohne es vielleicht gelernt zu haben und dann einfach, es ist schwierig. Also dann wirklich, man bezahlt ja heute auch sehr viel Geld in der Gastronomie. Das darf man auch nicht vergessen. Und dann erwarten natürlich auch die Kunden, dass natürlich man auch dementsprechend bewirtet und dass auch das, was man bekommt, einfach einwandfrei ist.
Weißt du, was ich das Gefühl habe, an was es liegt?
Bitte?
Ich habe das Gefühl, das liegt einfach an dem, dass in Deutschland das Qualitätsgefüge höher ist wie in anderen Ländern.
Glaubst du das?
Ja. Echt? Also ich glaube, dass wir in Deutschland wahnsinnig viele, also viele gute Köche haben, die wahnsinnig toll kochen können und die das auch gut machen und da, wo du auch, wenn du hingehst, eine Qualität bekommst. Und dass es dann aber halt auch einige gibt, wo es vielleicht nicht so ist, die aber dann vielleicht auch zu viel Geld verlangen und du dadurch,
ich glaube,
sich dadurch schlechte Bewertungen ergeben und du, glaube ich, in anderen Ländern eher gleichbleibend, durchgehend gute Qualität hast.
Also ich antworte gleich drauf. Ich möchte mal wieder ein paar Zahlen rausholen. Bei einer Stichprobe wurden mehr als 3.700 Betriebe angezeigt, die halt hauptsächlich in Großstädten ihre schlechten Bewertungen haben löschen lassen. Und Deutschland fällt da besonders auf, weil im ersten Halbjahr 2026 wurden mehr als 760.000 Beiträge von Google Maps wegen eines, sagen wir mal, Inhalts, der auf Lügen oder sonst irgendwas basiert, weil nur dann darf man sie löschen lassen. Also hat man das halt schnell gelegt, das stimmt alles nicht, das ist alles gelogen. Und das ist schon mehr, also das sind 99,9% der Löschungen betraf Deutschland. Also das finde ich schon beeindruckend.
Woran siehst du da die Schuld?
Jetzt komme ich auf das zurück, was ich antworten wollte. Ich sehe es eher andersrum wie du. Das heißt, wir haben sehr viel Gastronomien, aber wir haben auch sehr, sehr viel schlechte Gastronomien. Weil wenn ich mich jetzt mal umschaue im Ausland, sei es Frankreich, hatte ich noch nie eine schlechte Küche. Also ich spreche jetzt
letztes Jahr. Das habe ich doch gerade gesagt. Das gleiche habe ich gesagt.
Ich habe gedacht, du hast gesagt, dass in Deutschland sehr viele Köche gibt, die gut kochen können.
Es gibt viele, die gut kochen können.
Und dann? Was hast du noch
gesagt? Und aber es gibt wahrscheinlich genauso viele, die es halt eher nicht so gut können, aber trotzdem viel verlangen.
Mhm.
Also ja, gut. Ja. Ja, okay, vielleicht haben wir ein Drittel, zwei Drittel, die das richtig gut machen. Und dann hast du klassisch wenig Mittelfeld, sondern es geht dann eher so.
Aber wenn ich jetzt mal ins Ausland schaue, Frankreich, Italien, also da, wo ich mich jetzt in letzter Zeit bewege.
Da ist gleichbleibend einfach eine Qualität
vorhanden. Ganz genau. Gleichbleibend Qualität. Und ich glaube, in Frankreich würde sich einer wirklich vorher den Finger abbeißen, bevor wirklich
die schlechte
Qualität raushaut. Genau. Ja. Und in Italien, egal wo ich esse, es ist eigentlich, ich sag mal, gut, wir suchen so Restaurants auch aus, aber auch wenn wir mal spontan irgendwo rein sind, es war nie schlecht.
Das ich war in Italien mal in so einer
Botzen.
In so einer, ja, ich
Großmarkthalle, das sind die besten.
Ich mach das im Gegensatz zu dir, der sich ja vorher Google-Bewertungen durchschaut, mache ich das ja überhaupt nicht.
Sondern, immer. Nein, mache ich nicht, auch nicht immer, das stimmt so nicht. Das mache ich nur, wenn wir uns am Abend überlegen, wo gehen wir essen. Aber wenn wir jetzt spontan unterwegs sind und dann schaue ich mir an, da hocken viele Italiener, da gehe ich hin. Bumm, dann weiß ich nicht, dass es gut ist. Ja? Da brauche ich keine Bewertung anschauen.
Ja, okay, aber selbst wenn ich jetzt irgendwo dann im Urlaub bin und mir überlege, wo ich hingehe, dann mache ich das auch von anderen Kriterien abhängig und stellenweise, also mich haben sie auch noch nie enttäuscht, das muss man an der Stelle einfach auch sagen.
In Deutschland kann man echt viel enttäuscht werden, ja, muss man wirklich sagen. Das ist, und ich glaube, da ist bei, ich glaube, auf dem Land, finde ich, glaube ich, ist es noch relativ verhältnismäßig, dass du bessere Gastronomien hast, weil da noch mehr auf. In Städten hast du die Masse. Ja, wenn du Städte, ist natürlich immer problematisch. Darum kommen die ganzen Löschungen, kommen hauptsächlich aus den Städten. Ja, aus den Großstädten. Was haben sie geschrieben? Köln, Frankfurt am Main und Berlin.
Nein, ich bin auch der Meinung, dass bei uns auf dem Land die Welt noch halbwegs in Ordnung ist, wobei da
ich ein gewissen. Da kocht die Großmutter noch, was? So.
Ja, wobei. Aber ich einen gewissen Qualitätsverlust in da schon auch sehe, muss man auch sagen.
Mhm.
Ob es dann also auch im Service ist, was natürlich dann mit fehlenden Kräften einhergeht oder so. Also das ist schon erkennbar.
Service gebe ich dir auch recht, aber für mich ist mal die Küche das Ausschlaggebende. Ja, wenn jetzt jemand einen schlechten Service hat, dann sage ich, okay, kann er mal einen schlechten Tag haben, das kann immer mal passieren. Das sollte er vielleicht nicht an den Gästen auslassen, aber wenn dann die Küche auch noch schlecht ist, dann bin ich immer mal echt durch.
Ja, bei den schlechten Tagen.
Aber wenn die Küche gut ist und der Service schlecht, dann kann ich drüber hinwegschauen. Da gucken wir mal ganz schnell drüber hinweg. Ja. Weil dann trage ich Trinkgeld in die Küche rein. Und nicht an die es mir bringt. Nee, aber grundsätzlich hat Deutschland, glaube ich, zu viele schlechte Köche, die meinen, dass sie auch, oder auch Betreiber, die meinen, die müssen eine Gastronomie öffnen, um dann vielleicht auch aufgrund von schlechten Bewertungen, die ja dann vielleicht auch berechtigt sind, auch wieder schließen müssen. Ja, also das ist immer so ein bisschen, wer nichts wird, wird. Ja, sind wir wieder bei dem Punkt.
Ja, das ist ein blöder Spruch.
Das ist ein ganz blöder Spruch, aber war früher gang und gäbe. War früher wirklich gang und gäbe. Also ich hab, der hat dann irgendwas aufgemacht, der hat eine Kneipe aufgemacht, der hat dann, zumindest hat dann der die Kneipe aufgemacht hat, einen vernünftigen Koch gehabt. Ja,
ist aber lass die Leute doch mal eine Kneipe aufmachen. Wäre ja schön, wenn es viele Leute gäbe, die aus denen nichts wird.
Ja, aber
sie wird werden, viele, damit wir wenigstens wieder ein paar Kneipen haben.
Mal ganz ehrlich, wenn jemand eine Kneipe aufmacht, ja, und sich gastronomisch im Vorfeld nicht ausgebildet hat, kann es eigentlich maximal nicht wirklich gut werden, weil man legt auf Servicewert. Und wenn ich dann schon sehe, dass die Teller oder dann auch die Gläser nicht abgeräumt werden, dass die außenliegenden Aschenbecher, betrifft mich ja nicht, aber nicht, war halt früher so, nicht abgeräumt werden, wenn einfach der Grundservice dann nicht stimmt, weil auch der Chef keine Ansprüche stellt oder hat, weil er es auch nicht gelernt hat, wird es auch schwierig. Ja,
aber gut, das haben wir jetzt bei uns in der Region aber tatsächlich
wenig, nicht. Aber in den Städten hast du es halt ganz oft. Und dann sage ich immer so ein bisschen, es ist ja auch so, es ist ja nicht so, dass man macht einfach eine Kneipe auf, man kann alles, hurra, ja, es geht dann noch weiter. Gesundheitsamt, Zeug, du musst ja alles wissen und das lernst du halt, wenn du eine gastronomische Ausbildung hast.
Morgen kommt
das
Gesundheitsamt, alles, ja. Dann haben wir mal, stellen wir mal ein paar Rattenfallen auf.
Ja. Nein, aber das meine ich halt und es wird halt oft unterschätzt und man sieht, sagt immer, ja, Gastronomie ist doch ganz einfach, das mache ich so und ist alles gut. Aber wenn dann die Grundausbildung für Hygiene, für alles, was dazugehört, fehlt, ist es einfach nicht
gut. Weißt du, was die Königsdisziplin der Gastronomie ist?
Was denn?
Eine Berghütte.
Oh ja, Berghütte ist immer spannend.
Also weil viele, also der Traum von dem einen oder anderen ist ja oft so eine Berghütte. Ja, ich will mal auf eine Berghütte und ich will mal so eine Berghütte.
Gott sei Dank kriegst du die Berghütte nicht, wenn du zumindest schon mal mindestens fünf Jahre Erfahrung aus einer anderen Berghütte hattest. Ja, sonst kriegst du den Job gar nicht.
Ich kann mir vorstellen, dass es sowas von fast unmöglich ist, so eine Berghütte zu bewirtschaften.
Da hocken Gremien zusammen, die sich genau anschauen, wer bist du, was hast du gemacht, wo kommst du her und gibt's einschlägige Erfahrungen, gerade mit Berghütten, weil das nochmal eine ganz andere Herausforderung ist. Und ich glaube, da kommen nur die richtig guten hoch.
Ja, also du brauchst gastronomische Erfahrungen. Du musst wissen, wie Abläufe funktionieren.
Du musst jeden Gastronomiebetrieb haben. Das ist ja nicht nur Berghütte.
Ja, aber irgendwo, aber in der Berghütte, glaube ich, das ist die Königsdisziplin, weil da musst du halt.
Es ist für jeden
halt, seine Königsdisziplin. Da hast du halt eine Seilbahn anders fasst, hat nur kurz in Rewe und holst was. Aber wenn du was vergessen hast, aber da oben ist halt Schicht im Schacht. Da musst du halt mit wenig.
Es ist für jeden arbeiten. Auch der Betrieb unten am Tal ist auch eine Königsdisziplin, weil dein Betrieb dran hängt, ob du gut bist oder schlecht bist. Und es hat nichts mit Berghütten zu tun. Da ist es nochmal eine andere Skills da oben, die du brauchst, ja. Aber unten bist du genauso Königsdisziplin, weil sonst überlebst du nicht.
Aber da kannst du halt deine Schwächen eventuell nochmal kurz sagen, okay, nee. Ich habe mich hier verschätzt.
Ja, das kannst du kurz machen, aber dann bist du auch
weg. Wenn du jetzt beispielsweise, du würdest ein Schwimmbad übernehmen und am Anfang brauchen deine Pommes eine Stunde und 15 Minuten, bis sie draußen sind.
Ja, bist eh schon aus.
Genau, theoretisch ja. Aber wenn du in der Lage bist zu lernen, und dann sagst du, okay, dann sind zwei Heißluftfritteusen einfach zu wenig. Dann besorge ich mir nochmal welche und dann spielt sich das ein.
Es geht ja schon bei der Fritteuse, bei der richtigen Fritteuse, dass du, alle zwei Tage, was immer wann das sein muss, das Öl wechselst, ja, oder das Fett wechselst. Das ist ja schon mal das Königsdisziplin, weil wenn du dann eine Fritte bekommst hier, die sowas stinkt nach Fett, also, da, weißt du, ich meine, das ist immer.
Ja, aber anders kannst du dazulernen und sagst, okay, da hat sich der irgendwie der Bedarf geändert oder ich habe das unterschätzt und dann regelst du nach und dann irgendwann funktioniert's. Und dann ist die Welt aber auch in Ordnung und hat sich wenig getan. Aber auf einer Berghütte musst du ja, wie soll man es formulieren?
Organisatorisch, du musst ja alles im Blick haben, komplett.
Genau, das ist ein organisatorisches Meisterwerk.
Absolut. Müssen wir uns auch mal darüber unterhalten, brauchen wir überhaupt noch Berghütten? Ja, das ist mal so die Frage, die ich mir stelle. Dann können wir mal das nächste Mal darüber unterhalten, weil, wie gesagt, es wird uns sonst zu lang. Wir sind ja schon bei.
Weißt du, was wenn du mal auf eine Berghütte gehst, zu dritt, zu viert, da übernachtest und Abend isst? Da kannst du in den Urlaub fliegen dafür. Ja.
Oder es ist vier Sterne Hotel in der Türkei mit Flug.
Das ist genau und drei Tage später zurück und es kostet
eine Woche
nicht mehr.
Eine Woche.
Ja. Das ist schon teuer. Also muss man an der Stelle schon sagen.
Müssen wir mal drüber reden. Aber jetzt kommen wir, glaube ich, mal zu unseren Fragen. Oder? Jetzt haben wir eine Stunde 30. Da kann man sich schon mal die erste Frage stellen.
Ja.
Viel Spaß für den üblichen 3.
1.
Dass das Episode jetzt nicht so dynamisch war wie manche andere.
Ach, ich fand die doch eigentlich fand die jetzt sehr dynamisch.
Schon, oder?
Ja, immer alles mal so ein bisschen reingepackt, was so passiert ist. Die letzten 5 oder 6 Tage waren es ja bloß dazwischen. Das ist doch, muss man auch erstmal wieder mal schaffen, wenn bis 5 Tage dazwischen sind, auch mal wieder Programm zu füllen, ja? Aber ich glaube, da sind wir uns ja beide.
Ich habe eine Frage.
Bitte.
Was geht dir an der analogen Zeit ab? Wir sind ja jetzt komplett digitalisiert, es ist alles, es wird alles schneller, höher, ChatGPT ersetzt Gesprächspartner. alles wird per WhatsApp kommuniziert. Was geht dir an der analogen Zeit ab?
Also grundsätzlich, glaube ich, regt mich das komplette digitale Zeitalter in der Art, wie wir es jetzt führen, tierisch auf. Weil alles so schnell ist und vergänglich. Das ist so unfassbar schnell, was alles passiert. Du wirst überschüttet mit Informationen, mit Meldungen aus aller Welt, die du früher nur in einer Zeitung lesen konntest, die am nächsten Tag rausgekommen ist. Und du dir auch selber aussuchen konntest, was du liest. Jetzt mittlerweile ist es ja so, dass du komplett von allem übers Handy sofort zugänglich ist und alles kommt an Tag. Und das ist manchmal doch, also für uns jetzt, sage ich mal, die mit aufgewachsen sind und mit reingewachsen sind, glaube ich, ist es noch erträglicher als für die Jugendlichen, die jetzt aufwachsen und halt mit einer unfassbaren Vielfalt Informationen geflutet werden, die oft auch kein Mensch braucht. Und ich glaube, mir persönlich, Anna, geht einfach, ja, eigentlich so wie du es machst. Eigentlich sich komplett abschotzen von 85%ig, was da so einmarschiert, schottest du dich ab in einer storischen, gleichbleibenden, langjährigen, wie sagt man da?
Konsequenz.
Konsequenz, genau, danke, ja. Die wirklich beeindruckend ist, was auch gleichzeitig, ich bin glücklich und froh, dass ich nicht mehr Kinder in deinem Alter habe, weil das nochmal eine größere Herausforderung wäre, weil der Druck ja auch da ist, sich auch digital zu verbinden mit den, es geht ja schon in der 6. Klasse Gymnasium los.
Ja.
Und aber diese Ruhe, die wir hatten früher, dieses sich treffen, was ausmachen, sich treffen und ohne Handy einfach und mal anrufen, ob er da ist, wenn nicht. Dieses unfassbar schnelle und schnell vergängliche, das ist, das wünscht mir, glaube ich, schon, wünscht, glaube ich, jeder zurück, der da in der Zeit aufgewachsen ist. Ja, das glaube ich. Und ich kenne viele mittlerweile, die auch sagen, sie feiern immer noch die analoge Zeit, wie toll das war.
Ja.
Und jetzt weiß ich zumindest, wo mein Tinnitus herkommt, ja. Ein Dauer-Tinnitus. Also, aber das ist schon krass.
Du? Ich hab ein konkretes Beispiel. Also so tiefgründig, ja klar. Also ich bin ja da komplett bei dir, weil du ja von diesen Nachrichten, die auf dich einprasseln,
Wahnsinn,
die brauchst du ja nicht.
Nein, sag ich, das brauchst du
also nicht. Also das ist ja alles was du nicht brauchst. Also es ist was dich nicht wirklich bereichert, weil ob du das jetzt weißt oder nicht.
Früher hast du es ja auch nicht gewusst.
Genau.
Jetzt ziehen 5 Tornados irgendwo durch Deutschland. Die gab es früher auch schon.
Genau.
Ja,
früher gab es viel mehr.
Aber man hat es ja einfach nicht gelesen, weil
in dem Fall
keiner da war, genau, der das berichtet hat. Ja, heute machst du ein Foto und schreibst einen kurzen Text.
Ich habe einen Zeitungsartikel gelesen, dass irgendwie so ein Riesenbomber da
bei
uns drüber geflogen ist. Wo ich Kind war, sind Tornados immer drüber geflogen.
Ja.
Das war immer schön zu sehen.
Über die Wieskirche,
Genau. Und ja, ohne Witz, die sind da drüber geflogen. Ja,
das war ganz normal. Tiefflug, 50 Meter über die Wieskirche.
Was ich tatsächlich vermisse, was immer irgendwo auch so interessant, so schön war, sind Dia-Abende.
Ja, Dia-Abende. Nein, sorry, Alter, die habe ich nie vermisst. Ich hatte Vater, sein bester Freund, der war ein Weltreisender, der hat irgendwie im Flugsicherheitsdienst gearbeitet, der war auch, und der hat alles bereist und hat dann immer, und der hat Dia-Abende gemacht, und es waren die einzigsten Dia-Abende, die gut waren, weil da wurde kein Essen, da wurde kurz in so einem 5-10 Sekunden wurde das Bild erklärt.
Ja, genau.
Und dann wieder welche, die dann hat folgen lassen, wo man gar nichts gesagt hat. Und dann wieder mal ein Bild erklärt, wo einfach die Eindrücke du aufnimmst. Aber sonst können.
Ja, sowas.
Der war der einzige Mensch, der Dia-Abende konnte. Und alles andere habe ich versucht, immer wegzubleiben, fernzubleiben. Dia-Abende.
Genau. Aber das ist sowas von analog.
Also, ich kenne das früher noch. Ich musste mich da letztens reindenken, weil ich zu Hause in meinem Elternhaus.
Dia-Abende.
Den Dia-Projektor oder also so die Dia-Kasten gesehen habe. Die wo noch da sind.
Genau.
Aber jetzt hängt es weiter schnell.
Genau, oh, genau.
Falsch rum.
Genau. Falsch rum. Genau. Also für alle, die es nicht wissen, müssen wir googeln, was die erst sind. Ich erkläre es jetzt nicht. Und das Schöne war, du hast halt vom Urlaub dann Fotos gemacht. Ich mache ja persönlich ganz wenig Fotos nur. Und dann hat man aber früher dann diese Urlaub, den Urlaub dann nochmal dann so per Dia aufbereitet und dann 3 Wochen später sich den Urlaub nochmal angeschaut.
Warum machst du ganz wenige Fotos im Urlaub?
Weil ich kein Handy dabei habe und somit keine Fotos mache. Also das ist wirklich ganz wenig. Es sind so, also es ist ein Handy dabei, aber das ist ja bei mir dann nicht. Also das ist ja
aber es werden Fotos gemacht, oder?
Es werden Fotos gemacht, aber halt ganz. Werden
sie auch dann richtig abgespeichert
genau.
in der Cloud irgendwo.
Genau, und dann die werden auch ausgedruckt bei uns.
Okay, cool.
Also die gibt es dann auch haptisch. Was dann schön ist, dass du dir das auch wieder anschauen kannst. Also das, aber das cooler wäre es, wenn man sich die per Dia-Abend anschauen könnte. Und das müssen ja auch nicht viele sein. Also wenn es im Urlaub dann keine 15 Fotos sind, reicht es ja dann auch.
Die Dia-Abende finden immer noch statt, aber die kannst du halt dann über den Fernseher laufen lassen, weil dein Fernseher dann Google Fotos oder was auch immer cloudmäßig verbunden ist. Und die kannst du genauso abspielen. Also
ja, aber das macht dann richtig klack, klack und du musst keine Leinwand aufbauen. Und ich fand das immer
du musst halt nicht, musst halt die 4 Wochen warten, bis die Fotos soweit sind. Und die Dias, du kannst halt gleich loslegen zu Hause.
Genau, aber, das machst halt ja eher so mit ein bisschen Verzögerung. Also die Abende ist was ich so ein Stück weit vermisse.
Ja, ich finde, also um auf spezifisch einzugehen, die Grundkommunikation mit Menschen zu treffen und zu reden, ich finde da immer noch wieder, jeder sagt immer, ja, aber es gibt es fast nicht mehr, aber da ist der Stammtisch dann doch nochmal hat so eine gewisse Standhaftigkeit in Kommunikation.
Richtig, richtig.
Nicht nur in Kommunikation, auch in Problemlösungen und allem, was dazu gehört.
Stimmt.
Was du heute halt ChatGPT oder irgendwas KI befragst, aber diese
auf Problemlösung gehen,
auf lokaler Ebene mit sofortiger Abhilfe findest du nur am Stammtisch und das ist ja die Analogität in dem ganzen Kontext. Und das ist doch, ja, es geht mir schon ein bisschen ab. Das geht mir schon ein bisschen ab, das muss ich sagen. Also manchmal kotzt es mir echt an, dass du von morgens bis abends nur noch Informationen reinbekommst aus der ganzen Welt, die gar kein Mensch braucht. Ja. Von daher, ja, schönes Thema, schöne Frage. Ich habe jetzt noch eine Frage für dich. Wir werden wahrscheinlich jetzt den Zeitrahmen der letzten Episode sprengen. Aber stell dir vor, du fährst Rennrad und vor dir taucht eine rote Ampel auf. Es muss jetzt keine Stadt sein, es kann auch irgendein Ort sein. Das kann auch einfach nur so ein kleiner Fußgängerüberweg sein. Rote Ampel steht, du kommst angeschossen wie Flitzebogen mit 50 km/h, darfst du in der Ortschaft das fahren.
Also Entschuldigung, 50.
Hältst du an oder fährst drüber? Wie verhältst du dich an roten Ampeln? Sagen wir mal so, ist so die Frage.
Also es gibt rote Ampeln, wo ich mich dann so drüber schlängle.
Ja.
So über einen Fußgängerweg und dann so quer so drüber.
Oder man guckt links vorne zurück, ob da irgendwo Polizei steht.
Genau, also der erste Blick ist irgendwo Polizei da. Das ist mal Blick Nummer 1. Und sind arg viele andere da? Und würdest du jemanden behindern? Und wenn
die Frage ist, warum ist die Ampel rot?
Wenn keiner da ist, dann
ist das eine Feuerwehrausfahrt oder ist das einfach eine Fußgängerampel oder ist das eine in einer Ortschaft Kreuzungsampel? Ist ja mal so der Punkt, wo du für dich rausfinden musst, die Situation.
Genau, richtig. Also das kannst du nicht pauschal sagen. Also für alle, die jetzt nervös werden, natürlich bleibe ich bei jeder Ampel stehen. Ist ja klar.
Ich bin als Gemeinderatsmitglied, musst du das ja sagen.
Ich bin ja noch nie. Weißt du, was mir letztens passiert ist? Bin ich aus einer Ausfahrt raus im Peiting und habe dann geschaut. Nein, mit dem Auto. Hab dann geschaut, ob da jemand kommt, um dann rechts rüber zu fahren.
Du hast einen Rennradfahrer abgeschossen.
Und dann festzustellen, dass ich gerade über eine rote Ampel drüber bin, über eine stockrote Ampel. Ich bin aus dem ehemaligen Fieneberg rausgefahren und bin nach rechts gefahren und dann Richtung Schuhhaslauer hoch und habe alles geschaut, dass alles passt und bin dann einfach ganz langsam so über die rote Ampel drüber. Das war aber jetzt nicht beabsichtigt, ich habe sie einfach nicht gesehen.
Okay.
Also ich war kein Fußgänger da oder so, also es war alles okay, aber ist auch schon wieder, ist für alle, wenn ich sage vor kurzem, dann war das der Zeitraum hier, wo sich verjährt hat. Mhm. Es war kein Geständnis, es war ein Geständnis von einer Zeit da, wo es dann schon verjährt war. Und so an sich mache ich das dann schon immer so ein bisschen abhängig von dem, wie gerade die Verkehrssituation, ja, wie gerade das Umfeld ist. Und es könnte passieren, dass ich dann aus irgendeinem Zufall das gerade übersehe, dass die rot ist. Aber das mache ich natürlich nicht mit Absicht, ist ja klar.
Ich habe von einem Spätzl letztens, fällt mir jetzt gerade ein, von Spätzl letztens erfahren, dass kam man denn her? Ich glaube, von Markt Oberdorf kam dann die Ampel runter, die von Schonga runterkommt, gegenüber vom Syrsk oder wie das Ding heißt da, diese, also Richtung Peiting fahrend, also wo man geradeaus zum V-Markt fährt.
Ja, und rechts.
Links na, zum Krankenhaus rauf und rechts fährt man dann Richtung Stangelmeier da.
Genau. Also beim Lidl oder jetzt beim Aldi. Pass
auf, der kam da runter.
Beim Lidl.
Ja, genau. Kam da runter, stand da an der Ampel nachts um 1.30 Uhr. Nach 7 Minuten ist er drüber gefahren. Über die rote Ampel. Und vorne am Stangelmeier hatten die Polizei rausgezogen. Rot über die Ampel, Strafe. Dann hat er gesagt, ja, die war 8 Minuten rot. Sagt er, ja, das kennen sie. Haben die gesagt. Das finde ich mal frech. Und ich kenne ganz viele Leute mittlerweile, die nachts an dieser scheiß Ampel stehen.
Warum ist die 8 Minuten, weil der den Fahrradfahrer nicht erkennt, als ist es so.
Nein, das war kein Fahrradfahrer, das war ein Autofahrer.
Ach, so ein Autofahrer.
Ja. Anscheinend hat die ein Problem, die Ampel, dass das nicht erkennt, aber du musst halt einfach stehen bleiben, aber was willst du da machen? Ich glaube, es gibt sogar, wenn eine Standardampel länger rot ist, als sie sonst gewöhnlich rot ist, glaube ich, gibt es sogar irgendwo Dings, wo du sagst, kannst du ja nicht bis morgen früh stehen bleiben. Was willst du da machen? Also das abhängig jetzt mal nicht, dass es kein Fahrradfahrer war.
Beim Fahrradfahrer sind es halt nur 2 Sekunden.
Genau. Aber ich bin als Fahrradfahrer, muss ich sagen, doch ein bisschen. Also es gibt ja so dieses typische, was wir auch mal fahren, wenn wir Rennrad fahren, dann von Saalgrub nach Kohlgrub.
Ja.
Und Kohlgrub geht ja dann gleich am Ortseingang, geht es eigentlich nur noch bergab.
Ja, wunderschöner Ort. Ja.
Wunderschön. Und da kommst du auf deine 50 innerhalb der Ortschaft, ja, mit deinem Rennrad.
Da darfst du aber nicht mittreten, weil sonst bist du bei
70.
Ja.
Und dann kommt diese berühmte Ampel, Fußgängerampel in der Mitte und ja, ich habe dann schon abgebremst und habe dann schon mal nach vorne zurückgeschaut. Und
Polizei, ja, nein.
Ich wollte ja nicht stehen bleiben. Ich sag, was soll ich, da ist eine Frau mit ihrem Rollator. Nein, Schmarrn, da ist irgendjemand halt drüber gegangen, aber der war schon lang weg und die Ampel war immer noch rot, dann bin ich so ganz langsam ran, also mit so 15 km/h und bin dann geschaut und bin einfach drüber. Ja, das muss ich leider sagen, ist so.
Letztes Mal bin ich da sogar stehen geblieben an genau dieser Ampel.
Da sind wir beide sogar stehen geblieben, glaube ich, gell?
Ja. Also ich weiß das noch. Nervige ist, die Ampel ist an einem Punkt, dass du den Schwung nicht mehr mitnehmen kannst. Das ist eine total beschissene Ampel, weil wenn die jetzt am Hang wäre, dass du nochmal den Schwung in die Ebene mitnimmst, dann wäre das ja in Ordnung. Aber die ist ja an einem Punkt, wo du eigentlich
schon fast ins Flache rausgehst.
Genau. Und da musst du eigentlich durchschießen, damit du weit kommst.
Und da gehen eigentlich die Blicke gehen eigentlich ganz woanders hin, auf sämtliche Seitenstraßen, die da rauskommen, als nur auf diese Ampel. Weil die Ampel ist in einer Kurve. Also kurz vor der Kurve. Also das ist dann schon, ja, wie gesagt, also jetzt kommt mal drauf an. Bin ich in der Stadt, bin ich im Ort, aber wenn die Ampel seit 5 Minuten auf Rot steht, dann oder halt dann anhalten oder langsam und dann so langsam.
Ja, so. Ach, ich bin ja doch Fußgänger. Ja, ach doch nicht.
Ja, aber ich sehe, dass alle Rennfahrer gleich sind. Also da bist du nicht und wir nicht die Ausnahme.
Okay.
Ja, na gut.
Ich habe es ja nicht zugegeben.
Ja, ich auch nicht indirekt.
Ah, genau. Bei dir war das ja auch schon vor 10 Jahren.
Eben, bin ich auch nicht Gemeinderatsmitglied. Ja. Ja, Alter, jetzt sind wir hier am Ende des Jahres, also, ja. Des Urlaubs, vor dem Urlaub.
Ja, oder? Jetzt ist er durch. Jetzt, ihr merkt uns ja auch die Ermüdung an. Jetzt haben wir
eigentlich sind wir ja gar nicht ermüdet, weil wir haben ja auch viel Freizeit gehabt jetzt. Ja,
ja, das stimmt schon.
Indirekte Freizeit, aber nö, es war jetzt wieder mal eine schöne Zeit und wir kommen dann, glaube ich, ausgeschlafen und hoffentlich dann doch aus Italien überlappend mit Deutschland, werden wir irgendwie hinbekommen, Mitte September, schaffen wir schon. Tja, dann sage ich noch...
Was haben wir dazu sagen? Nichts mehr, oder? Wir sind eigentlich auch so ziemlich durch.
Doch, ich habe noch ein Ade Waschi. Kann man machen, oder?
Ja, kann man machen.
Lassen wir es mal raus. Also, schöne Urlaubszeit. Adios, bis im Frühherbst.
Ja, mir fällt auch nichts mehr ein. Gute Zeit euch.
Macht's gut, ciao.
Adios. Thank you.